Herzlich willkommen zurück.
Ist es jetzt schon die Folge? Sind wir auf Sendung?
Wir sind wieder auf Sendung, jetzt live dabei. In 20 Minuten ist Monika fertig und bis dahin müssen wir hier durch sein.
Da müssen wir durch sein, ja. Aber noch mal Quintuplets spielen erstmal, ja, oder?
Ist doch klar. Zieh einfach die halben durch und du nimmst Vierer.
Ein Vierer in der Bridge
auf jeden Fall. Und dann in dem B-Teil spielst du einfach nochmal 8. Okay, das hätte jetzt wirklich kein Mensch verstanden. Ist auch egal.
Ist egal, die Leute müssen uns nicht immer folgen können. Wir sind eigentlich zu lange eigentlich so die Jatzer des Volkes gewesen. Damit soll jetzt Schluss sein. Denn wir gehören jetzt wieder zur Crew. Wir sind wieder im Jazz-Game. Wir sind wieder mit dabei. Wir sind wieder ganz oben.
Jazz-Elite.
Und deswegen hat das jetzt auch mal ein Ende mit diesem Erklären. Die ganze Zeit, Erklärbär hier, was eigentlich ein Halbverminderter, was eigentlich ein Verminderter und so. Schluss damit. Jetzt heißt es wirklich Nerd Talk.
Ja, richtig. Was war los? Wieso bist du hier in Hamburg? Im Grindelviertel?
Im Grindelviertel. Ja, man muss ja sagen, es ist hier auch wirklich sehr schön geworden im Grindelviertel. Die Eppendorfisierung des Grindelviertels schreitet voran, muss man ganz ehrlich sagen. Toll. Gegenüber ist so ein schwedisches Restaurant, habe ich gesehen. Oder skandinavisches Restaurant. Warst du schon mal da?
Hier an der Ecke da vorne?
Ja. Nee. Das hat bestimmt was mit Dill.
Lecker Dill. Hast du da heute dein Frühstück eingenommen?
Nein, ich war bei Zeit für Brot, denn auch die Berlinerisierung von Eppendorf schreitet voran. Also da gibt's jetzt auch Zeit für Brot.
Ich glaube, Zeit für Brot ist aus Köln.
Ist es so?
Ich weiß nicht.
Ich kenne das nur aus Mitte.
Ja. Fake News.
Wir hatten einen schönen Abend gestern. Ich bin noch ein bisschen müde. Ähnlich müde fühle ich mich wie der Kaffee, den du mir gerade gekocht hast. Der war auch sehr müde.
Ja.
Der schrecklichste Kaffee, den ich sehr lange getrunken habe, trotz deiner neuen Milchmaschine. Maschine, ja. Wirklich grauenvoll. Kann ich nicht empfehlen.
Viel Kaufele.
Guten Abend gehabt im Birdland.
Was hast du da gemacht?
Session Opener. Ich wurde eingeladen zum Session Opener. Gut. Und damit fühle ich mich jetzt so ein bisschen auch wieder back im Jazz-Game eigentlich. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wieder da. Es gab einen Folgeklick gleich, wurde angefragt. Wir beide wurden angefragt, weil wir haben auch beide später zusammengespielt. Du wurdest gezwungen, auch da aufzutauchen, weil du solltest ja kein Kollegenschwein sein. Ja,
richtig, völlig richtig.
Ja, genau, dann haben wir gerade eben eine Anfrage bekommen. Ich kann leider nicht, ich bin in Dänemark. Ich muss nach Dänemark.
Lecker Dill.
Aber ich würde es gerne machen. Ja. Hat Spaß gemacht. Also wirklich, Jazz ist das Beste, was es gibt. Und das Birdland, das muss ich auch wirklich mal sagen, es hat sich gemacht. Ich finde es einfach viel geiler als früher jetzt.
Ja.
Alles gut, was da stattfindet. Früher ist man ja rein und hatte immer Angst.
Ja.
Und ich hatte auch viel Angst jetzt für diesen Session-Opener, weil ich, genau, sowas ja so lange nicht gemacht habe und so. Und mich auch darauf vorbereiten musste auf eine andere Art und Weise und auf der Bühne auch einmal andere Sachen passieren als so bei den eigenen Shows. War sehr aufgeregt. Aber dann, würde ich sagen, astrein abgeliefert. Dann war ich irgendwie, ich habe normalerweise ja von eigenen Shows eine halbe Stunde vorher so einen kompletten Kollaps.
Nervous Breakdown.
Das war dann irgendwie dann gar nicht so, aber es hat sich dann eher so über die Woche so verteilt, so dass ich dachte, Scheiße, jetzt muss ich hier wieder in den Ring steigen und so. Ja. Nee, war super. Wie hat's dir gefallen?
Mir hat's auch gut gefallen. Birdland anscheinend eine Adresse, wo die jungen Leute nach wie vor einfach hinpilgern.
Es wird wirklich viel getindert da, das muss man wirklich sagen. Und die Atmosphäre, können wir jetzt mal erörtern, woran das liegt. Ich hatte das Gefühl, das ist entspannter geworden. Und es ist dadurch, dass da halt so viel getindert wird und da wirklich irgendwie auch Leute auftauchen, die mit Musik eigentlich sonst nichts zu tun haben und nicht die ganze Zeit selber spielen wollen und so, dass das eine wahnsinnig entspannte Atmosphäre dann auch zwischen Publikum und Musikern ist. So, alle haben eigentlich Bock. Und ich weiß nicht, ich habe es früher in Erinnerung, dass das manchmal nicht so war, dass auch auf der Bühne mehr so ausgefochten wurde, so was ist denn da eigentlich im B-Part passiert und so. Da meinte aber der Gitarrist, mit dem wir dann am Schluss spielten, das könnte auch daran liegen, dass wenn man jetzt halt so ein bisschen älter ist und dann so da auftaucht, vielleicht nicht mehr so viel zu verlieren hat. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Also, dass man vielleicht da mit so einem anderen Mindset so von wegen ist egaler alles und deswegen bringt es auch mehr Spaß oder so. Und wenn du halt natürlich jünger bist und dir da vielleicht über solche Session-Gigs erhoffst, dass du dann Anschluss an die Szene bekommst oder vielleicht mal einen Gig mit irgendwie coolen Leuten abgreifen kannst oder so, dass es dann natürlich vielleicht auch die ganze Atmosphäre so ein bisschen auf dich etwas bedrohlicher wirkt.
Mhm. Ja, möglicherweise.
Könnte schon sein, oder? Jedenfalls viele Influencer unterwegs, die irgendwie Duckface in Birdland gemacht haben. Das ist war eindeutig und es war auch schön.
Ja, hast du mal heute geguckt, ob du da in irgendeinem Reel auftauchst?
Ich war noch nicht auf TikTok unterwegs. Machst du auf jetzt? Hast du TikTok auch?
Ich habe auch TikTok, aber mich würde jetzt erstmal interessieren, findet man das, ob jetzt im Birdland jetzt zum Beispiel Stories auftauchen von der Session von gestern, weil das Leute verlinkt haben. Dann könnte man ja auch zum Beispiel dich ohne Maske sehen.
Bin ich ja ohne Maske aufgetreten?
About Last Night. Ja.
Ist es so? Zeig mal. Wie sehe ich aus? Zeig mal.
Das bist nicht du.
Achso. Das ist Curtis.
Das ist Curtis.
Ja. Ja. Attraktion des Birdlands nach wie vor seit über 50 Jahren.
Tatsächlich. Aber das gefällt mir richtig gut. Da kommen wir die neue digitale Welt und die analoge Welt zusammen. Wenn junge Leute jetzt digital alte Leute bei analogen Sachen
filmen
und das Ganze dann als Reel hochladen.
Ja, ist auch real.
Ja. Meinst du, das hat doch eine besondere Attraktivität, dass da Leute so Musik machen in so einem akustischen Idiom, sage ich mal, ohne Digitaltechnik?
Ja, da hat ja jetzt keiner eine MIDI-Gitarre dabei.
Ja, aber ist sowas vielleicht in so einer Zeit, wo viele Leute so, weiß ich, viel im Internet sind und viel Musik am Computer machen und hören, wird Jazz dadurch attraktiver?
Ja,
wird das interessanter?
Ja, irgendwas klingt daran so wahnsinnig konservativ. Und es kommt mir auch so vor, als wäre das so ein Narrativ, was vor 10 Jahren oder vielleicht auch schon vor 20 Jahren so gesponnen wurde.
Ja.
Mit dem Aufkommen des Internets und so. Jetzt irgendwie wird die Sache durch AI irgendwie nochmal brisanter und jetzt glaubt man wirklich, jetzt ist es soweit, jetzt besinnen sich die Leute auf die akustischen Werte, auf das Traditionelle. Irgendwas daran kommt mir irgendwie konservativ vor.
Ja, also ich komme mir vor wie so ein Neumann-Kluger Feuilletonist, wenn ich sowas sage.
Es hat sowas Kulturpessimistisches immer, wenn so darüber geredet wird. Deswegen, ich will mich da nicht so richtig eingliedern.
Nee, ist aber auch so ein kultursoziologischer No-Brainer zu sagen, ja, jetzt.
Jetzt wegen AI. Damit
in digitalen Zeiten ist das
analoge. Ja, dann können die Leute wenigstens handgemachte Sachwerte wieder sehen und sehen, dass das wirklich stattfindet und so. Vielleicht ist ja auch was dran, keine Ahnung. Vielleicht birgt dem ja auch wirklich eine Attraktivität, die du dann irgendwie im Internet nicht findest. Aber ja, das wurde auch schon vorher gesagt. Das Live-Konzert war ja vor Corona, boomte es ja eigentlich. Also da gingen ja die Zahlen für Besuche auf Live-Konzerten eigentlich immer weiter nach oben, bis 2019, glaube ich.
Ja.
Und das wurde auch immer damit erklärt, dass die Leute halt irgendwie was Echtes haben wollen, wo sie nachsehen können, was da passiert, was nicht gerickt ist durch irgendwelche Filter oder möglicherweise durch Bearbeitung oder was weiß ich, was du alles machen kannst im Internet und so. Und die Story ist nicht neu.
Nee, die Story ist nicht neu. Weißt du, aber so das Auratische, was im Moment passiert, was nicht reproduziert wurde.
Ja. Und jetzt ist ja eher so, dass es Festivals wieder total schwer haben. Also hört man ja eher davon, dass die jetzt eher wieder dicht machen, mehr und mehr. Also das würde jetzt nicht für diese These sprechen.
Nee.
Wobei die natürlich auch keine Jazz-Festivals sind. Nee. Vielleicht sollte man davon mehr machen.
Wo dann aber trotzdem noch eine Tanzband spielt.
Meute. Ja, Meute muss immer als Headliner ins Gesetz, auf jeden Fall.
Schöne Grüße. Ja. Meute besteht ja aber auch eigentlich aus Jazzern. Das ist eigentlich eine Jazzband.
Ja.
Ich würde mal sagen, mindestens 2/3 des Meute-Lineups sind handfeste Jatzer.
Ich dachte einfach mal 100%
oder nicht? Oder sogar 100%.
Ja.
Müsste man nochmal durchzählen.
Ja.
Nochmal biografische Exegese machen bei den Bandmitgliedern. Nein, ich glaube, das Geheimnis ist eigentlich ein anderes. Da ist ein Club. Bier ist nicht so teuer. Ja. 3 Euro für einen Astra, Flasche Astra ist für Hamburg eigentlich ein guter Kurs.
Finde ich auch gut. Nur Flaschenbier in Birdland finde ich auch gut. Also immer dieses Gewarte, bis der rausgezapft ist und dann schmeckt es eh nicht so lecker und so. Finde ich super. Schnell mal ein Flaschenbier aus dem Kühlschrank, zack.
Ja, aber dafür auch viele Leute mit fancy Drinks, hatte ich das Gefühl.
Genau, das dauert dann ein bisschen länger.
Ja, mit so Oliven am Spieß aufgespießt.
Ah, ja, stimmt. Das gab es früher nicht so, ne?
Ja, aber ich glaube tatsächlich, Bier 3 Euro und Live-Musik umsonst.
Das ist ein mega Angebot.
Ja. Ja. Früher durfte man da halt noch rauchen drin, als ich klein war.
Hm, erinnere ich auch noch. Mal rauchen durfte, stimmt.
Ja. Das ist wirklich schade, finde ich.
Gehört eigentlich in den Jazzclub, ne?
Ja.
Lieben wir.
Weil, wenn irgendwas zusammengehört, ist das doch Rauchen und Jazz.
Ja. Ich finde es auch super.
Ja.
Diese Folge ist übrigens gesponsert von Marlboro.
War dann auch tatsächlich, als ihr euer Öffnungsset spieltet, knackevoll.
Mhm.
Und dann leerte es sich aber wirklich zunehmend und dann irgendwann so nach Mitternacht,
weil die Qualität natürlich nachließ.
Ist dann wirklich keiner mehr da. Also da wird es dann wirklich leer.
Naja, aber es war bis, wann waren da, Zapfenstreich, 1 Uhr sind wir dann gegangen und so.
Nach 1 würde ich sagen.
Halb 2, es wurde ja dann immer, bis 1:30 wurde noch gespielt.
Ja.
Und dann waren ja immer noch so, war ja jetzt nicht komplett leergefegt.
Nee.
Waren ja immer noch ein paar einsame Seelen, die sich das gerne reinzogen.
Ja.
Aber stimmt, am Anfang war knacke voll, aber klar, die Leute haben zu tun. Heute ist ja Freitag, die Leute müssen arbeiten, ist ja nicht wie wir.
Der Donnerstag ist ja aber der kleine Freitag, nach wie vor.
Ist es so?
Ja.
Da wird schon mal vorgeglüht?
Ja.
Mhm.
Thirsty Thursday.
Thirsty Thursday.
Der durstige Donnerstag. Ich glaube, das ist nach wie vor so. Na gut, auf jeden Fall, wir sind zurück im Jazz-Game. Was gibt's da noch zu sagen? Jetzt auch ein richtiger Jazz-Podcast. Mir reicht's auch jetzt schon wieder fast mit Jazz. Jetzt, wo wir ein richtiger Jazz-Podcast sind.
Was meinst du damit?
Ja, ich bin völlig absorbiert von dem ganzen Jazz-Life.
Ja.
Ich war ja auch noch beim Jazz-Workshop.
Ach so, was hast du denn da erlebt?
Na, es war jetzt irgendwie auch in der Woche in der Jazz-Hall, großes Jazz-Hall-Festival und in meinen Zeitplan passte tatsächlich vormittags am Dienstag und Mittwoch um 11 einmal zu Chris Chick zu gehen, der ein bisschen was erzählt. So ein offener Workshop. und am Mittwoch zu Jorge Rossi, den wir alle kennen aus diversesten Brett Meldau-Folgen. Jorge Rossi war krank. Dafür war dann der Gitarrist vom Christi-Quintett da.
Steve Cardenas.
Ja.
Weißt du so? Oder Cardenas, glaube ich.
Cardenas. Ja. Und ja. Und heute, gestern schon wieder Jazz, also 3 Tage Jazz in Folge. Was ist da los?
Finde ich super. Chris Cheek, auch Held der Nullerjahre für mich, würde ich mal sagen.
Ja.
Ich würde sagen, bestes Saxophon-Solo, das aufgenommen wurde in den Nullerjahren auf der Aufnahme live aus dem Jamboree. Guilty heißt die Platte. Von Chris Cheek am Klavier, Ethan Iverson, Ben Street am Bass und Jorge Rossi.
Jorge.
Spielt Schlagzeug.
Ja.
All or Nothing at All. Leute, zieht euch das mal rein. Das ist wirklich das beste Saxophon-Solo, was es so gibt. Diese Zeit, diese etwas schlecht aufgenommenen, vielleicht schon so mit Digitaltechnik aufgenommenen Selfmade-Aufnahmen aus der Zeit, die dann irgendwie bei Fresh Sound New Talent, diesem spanischen Label, rausgekommen sind. Ey, da gibt's wirklich ganz tolle Sachen. Also Rosenwinkel hat er ja auch am Anfang veröffentlicht und so. Ich hatte neulich ja versucht, dich nochmal zu begeistern für The Vastness of Space, eigentlich eins meiner absoluten Lieblings-Jazz-Alben aus der Zeit. Ich weiß nicht, ob das so richtig angekommen ist bei dir.
Ich glaube, du hast es nicht so richtig gefühlt.
Ja, doch, fand ich okay. Also ja, okay, aber ich finde es wirklich das beste Album eigentlich. Ja. Also ich finde, diese Melodien sind so intriguing. Du denkst erst so, was ist denn hier los? Aber im nächsten Moment summst du sie schon alle mit. Also es ist eigentlich ein Hit-Album. Es kommt aber so ein bisschen von hinten rein. So. Also man merkt es nicht sofort, aber eigentlich ist es ein Hit-Album.
Ja, aber es ist interessant, das hat immer so biografische Gründe, ne? Dass du dir dann genau diese Zeit als deine Lieblings-Jazz-Zeit ausgesucht
hast. Ja, irgendwie, das hat was mit Identifikation zu tun, würde ich annehmen.
Ja, auch mit Alter. Am besten ist man eigentlich drauf, wenn man die ganz freshen Sachen hört und die ganz alten. Und ja, du bist wie so ein Jazz-Opa, der so den Jazz seiner Jugend nochmal hören möchte.
Die Nuller, die waren die
geilsten. Die Beatles, die Stones, die Scorpions.
Ja.
Und aber.
Ja, früher war alles besser. Das kommt manchmal auch so ein bisschen durch, wenn wir hier so ins Sabbeln geraten, dass man das uns so anhängen könnte, so dass wir manchmal so einem Jazz hinterher weinen, bevor er quasi die großen Bühnen eroberte auf den Festivals und so. Stimmt ein bisschen bei mir auch, ja.
Aber ist es so, hast du das Gefühl, der Jazz hat sich irgendwie popularisiert in unserer Lebzeit?
Ja. Ab so 2015 würde ich schon sagen.
Ja?
Ja, klar. Also es gibt dann auf einmal ja viel mehr Festivals, wo natürlich dann auch so Pop-Acts stattfinden. Aber ich würde schon sagen, dass die Musik sich das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, sich dementsprechend verändert hat, sodass sie halt auch über große PAs besser stattfinden kann. Ich weiß nicht, in Berlin erkennst du das dann über solche Festivals wie X-Jazz oder so, die ja ganz anders sind als das traditionelle, wie heißt das andere, das es schon seit 50 Jahren gibt, das Jazz-Festival.
Leverkusener Jazz-Tag.
Berlin Jazz-Festival oder so. Genau, das dann auch in ganz anderen Örtlichkeiten stattfindet, wo gar nicht auf PA gesetzt wird, sondern auf Raum, sondern sehr klassisch, so wie wir es gern haben. Aber ich merke schon jetzt selber, ich habe dir gerade eben Konservatismus vorgeworfen und jetzt gerate ich dir selber rein. Das gefällt mir irgendwie auch nicht so richtig. Aber trotzdem, ich mag halt einfach diese Nullerjahren. Ja, das hat was aber damit zu tun, dass ich wahrscheinlich irgendwie jung war und den Jazz gerade frisch für mich entdeckt hatte, dass ich diese Aufnahmen irgendwie nach wie vor mag. Aber ich finde die auch wirklich gut. Also, es ist wirklich eines der besten Aufnahmen, Vastness of Space, und natürlich Guilty sollte man auch mal hören. Das sind wirklich ganz tolle Aufnahmen.
Das Ape Jazz hat, glaube ich, auch irgendwie auf die Finger gekriegt dafür, dass so wenig Jazz beim Ape Jazz lief.
Ah, ja.
Habe ich irgendwie, meine ich, so mit einem halben Auge so eine Überschrift gelesen zu haben.
Bei der letzten Edition, wo wir auch aufspielten?
Nee, dieses Jahr gab es ja auch schon Ape Jazz.
Ah, okay. Und wer hat dann so da gespielt?
Das weiß ich nicht. Wie gesagt, das will ich jetzt gefährliches Halbwissen. Ich habe nur irgendwie gehört, da sei ziemlich Jazz gewesen beim Ape Jazz.
Und da hat die Hamburger Jazzpolizei gesagt, so geht das aber nochmal nicht.
Ja, oder die Jazz-Interpol.
Jazz-Interpol.
Vielleicht auch. Das fand ich ganz interessant. Aber auf jeden Fall, es stimmt schon. Also hier in Hamburg ist auch wirklich der Jazz, der trieft aus allen Clubs raus.
Halle 400 irgendwas gibt es jetzt auch wieder so einen neuen Jazzclub? Was ist denn hier eigentlich los?
Halle was?
Halle 400, ach so ein Jazzclub. Halle 401 oder sowas.
Nie gehört.
Ja, guck mal.
Halle
424.
424.
Ja, da ist auch immer Jazz.
In Oberhafen Sachen gibt's.
Ja. Prinzessin da Mononoke. Muss ich wieder nach Hamburg kommen, um dir zu erklären, wo du hier geil Jazz kommst.
Bilder einer Ausstellung. Miyazaki Dreams, Simple, Serac, Nils Kugelmann Trio. Das ist ja, das habe ich ja wirklich noch nie gehört. Oberhafenquartier. Ist das da, wo das Moloch mal war? Das ist ja verrückt. Oberhafenquartier. Ja.
Da gehen wir mal hin, oder?
Nee, das ist richtig in der Hafen City drin. Ganz am Ende, beim Elbe Tower.
Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich irgendwie eine U-Bahn steige, um zu dir zu fahren, und dann auf einmal in so einer U-Bahn lande, die viel dünner ist als die bekannten Hamburger U-Bahnen, die ja auch nicht besonders breit sind, aber sie ist ganz schlank, man muss sie so reinquetschen, und die fährt dann so eine Strecke, die ich noch nie gefahren bin.
Ja.
Sie sollte eigentlich hier bei dir vor der Tür anhalten, hat sie aber nicht gemacht, hat dann einen anderen Weg genommen.
Frech.
Ja, aber es war so die U7.
Die U7?
Ja.
In Berlin die U1, bis 4 ist schmaler als die U5 bis 8. Mhm. Ist dir das mal aufgefallen?
Ja, ja, die ist nicht schmaler, sondern vor allem kleiner. Also die U1, die fährt ja oben, ne?
Ja.
Genau, die ist kleiner. Du musst dich ducken. Das musst du bei den anderen nicht, die unten fahren.
Du musst dich ducken? Weil du so riesig bist.
Ja, ja, ja. Du ja auch.
Naja.
Bei der U1 musst du dich ducken. Musst du kurz mal dich ducken.
Ja. Beim Einsteigen?
Beim Einsteigen.
Das ja, okay, ja, das kann sein. Ja. Ihr Verkehrspodcast, Nummer Klammerer Jazz.
Ja. Hm. Ja, wir machen heute ein bisschen leichtere Themen. Ja. Wir haben ja letzte Woche und vorletzte Woche echt voll ausgepackt und so. Jetzt, wie gesagt, wir müssen auch mal ein bisschen wieder die Leute abholen. Wir führen die Leute hinters Licht. Ne? Wir sagen, jetzt machen wir so einen nerdigen Talk und so, reden was von Quintuplets in Dänemark und solche Sachen. Und dann machen wir doch so Sabbelei für alle wieder.
Ja, Chris Schick hat erzählt, Jorge Rossi übt nicht mehr. Früher hat er ganz viel geübt.
Ja.
Und jetzt nicht mehr. Gar nicht mehr.
Aber auch Vibraphon nicht, oder?
Das bestimmt Vibraphon.
Er spielt auch Klavier und Vibraphon.
Aber kein Schlagzeug mehr. Ja. Hättest du das für eine gute Idee? Hat man irgendwann ausgeübt? Kann man irgendwann alles?
Keine Ahnung, ich glaube nicht, ne? Ah, das ist die verschwundene Folge. Wir wollten nicht darüber reden, wie wir die Konzerte von Brad Mehldau mit Jorge Rossi fanden, weil wir dachten, das gehört in die verschwundene Folge. Wir wollen da keine schlafenden Hunde wecken. Aber es gibt ja diese YouTube-Aufnahme zum Beispiel, wo er mit Felix Moseholm und Brad Mehldau irgendwie spielt. Und da finde ich, das spielt super. Also
ja, vielleicht muss man gar nicht üben. Vielleicht ist das alles Quatsch mit dem Üben, was man uns da erzählt hat.
Also ich habe mich jetzt sehr gut vorbereitet auf den Jazz gestern. Also ich fand, das bringt's auch. Ich finde, dass die Finger dann besser laufen. Also keine Ahnung, fürs so eigene Gefühl würde ich schon sagen, dass es was bringt. Aber vielleicht ist es bei Drummern anders, keine Ahnung.
Also wir würden den jungen Leuten nach wie vor die Empfehlung geben zu üben. Die Überempfehlung ist nicht aufgehoben.
Noch nicht, nee. Nee,
okay.
Aber er ist ja kein junger Leut.
Nee, okay.
Vielleicht kann man damit irgendwann aufhören. Kann schon sein, ich habe keine Ahnung. Oder es bringt keinen Spaß mehr oder so. Aber was soll man den ganzen Tag machen? Also ich bin ja froh, dass man üben kann.
Ja.
Also das finde ich eine gute Perspektive, so fürs Alter auch. Da hast du dann was zu tun.
Das stimmt. Wobei auch zu viel üben wird dann auch unsympathisch. Leute, die immer üben.
Ja, ja.
Also John Coltrane hat angeblich wahnsinnig viel geübt.
Ja.
Und dann waren die, das ist eine Geschichte, die hat gleich Percy Heath erzählt mal in einem Interview. Da sagte, sie waren irgendwie auf Tour mit irgendeiner Band und die anderen Musiker so am Enjoyen, am Kickertisch, Cocktails am Pool und die ganze Zeit das Getröte oben aus dem Zimmer von John Coltrane. Und dann beschwerten sich die anderen Gäste, kann das Getröte mal aufhören? Der Typ, der hupt hier durch im Hotelzimmer.
Ja.
Und was hat John Coltrane gemacht? Stattdessen einfach nur Fingerings geübt, einfach nur die Griffe.
Ja, und das fanden die doof dann, oder?
Nee, aber das ist ja irgendwie auch unsympathisch, wenn man nie mal auch an Pool kommt.
Ach so, ja, das stimmt. Nee, man muss ja auch eine Time haben auf Tour. Ja. Das gibt schon so eine Pflicht für so ein soziales Miteinander auf Tour. Find das schon.
Auch so,
da kann ich nicht jemanden nie rausnehmen und sagen, ich mache jetzt irgendwann ein eigenes Ding. Das ist nicht gut für die Dynamik.
Ich kennst du so, gerade sind ja auch gerne Schlagzeuger mit ihren kleinen scheiß Übepads. Die so den ganzen Tag da sitzen die rum.
Im Flugzeug teilweise mit ihrem.
Ja, das ist nix.
Das kann man nicht bringen. Nee, finde ich auch. Nee, das muss man vorher machen.
Oder die Bläser, wenn die sich einspielen.
Ja, das ist auch immer so.
Wir waren doch mal auf Tour im Vibusch mit den drei Bläsern.
Ja.
Haben die nicht den ganzen Tag da immer getrötet in irgendeiner Ecke vom Club? Weil Bläser ja immer ihren Ansatz trainieren müssen.
Das gilt doch aber vor allem für Trompeter, oder?
Ja, Posaune, glaube ich auch. Also alles mit Mundstück, Blechblasinstrument. Mit so einem.
Und Saxophon ist Holzblasinstrument.
Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist egal.
Saxophon. Das ist egal, ne? Das kann man, glaube ich, immer spielen. Dann brauchst du den Ansatz einmal. Jetzt kommen bitterböse Mails von allen Saxophonisten da draußen, aber.
Ich glaube, Saxophon ist tatsächlich die bessere Wahl.
Also wenn du nicht üben möchtest.
Ja.
Ja. Ich glaube auch bei Trompete und vielleicht auch bei Posaune, da geht es ja vor allem um so wirklich Muskeln,
die
weiter immer trainiert werden müssen.
Und wenn die wechseln, kannst du von vorne anfangen.
Nein, also wir wollen wirklich weiterhin Überempfehlungen aussprechen.
Ja.
Bringt schon was. Also doch, würde ich schon sagen.
Wobei das leichteste Instrument ist ja nach wie vor das Piano.
Wieso denn?
Weiß ich nicht. Da kannst du ja nach 20 Jahren einfach wieder ans Klavier gehen, einfach die Finger fallen lassen und da kommt irgendwie ein Ton raus. Gut intoniert.
Also ich finde, du diskreditierst jetzt so ein bisschen mein Lieblingsinstrument.
Ja, aber es ist einfach das leichteste Instrument.
Das ist Mutter, ey.
Das zugänglichste.
Ich habe gerade eben auf deinem Kontrabass gespielt und dachte so, ja, das kann ja wirklich jeder.
Kannst du noch mal was vorspielen auf dem Kontrabass? Was spielen wir?
Ulu Bossa.
Okay.
Hast du das
C? Ja.
Thank you. erzählen wir nicht über leichte Instrumente.
Ja, schön.
Mega Sound.
Ja, ja, das klang wirklich sehr amtlich. Ich hoffe, ich kann da im Mix noch was rausholen. Bezaubernd. Okay, du hast den Beweis angetreten.
Ja. Also, ich wollte jetzt doch vielleicht mal auch so eine Rückmeldung, die wir bekommen haben zu irgendeiner der letzten Folgen. Ich hatte mich da ein bisschen zurückgehalten mit. Dabei ist sie sehr lieb, nur weil ich nicht genau weiß, wie ich über das Thema reden soll. Jetzt klingt es auch schon so an, irgendwie waren auf der Session und irgendwie jetzt haben wir nichts zu verlieren. Das macht alles irgendwie Spaß und so. Das sind so Perspektiven, da weiß ich jetzt nicht genau, wie ich auf diese Anfrage reagieren soll. Aber immerhin werde ich jetzt mal vorlesen, was da von uns gefordert wird. Also, ein Hörer meldet sich bei uns und liebste beide, könnt ihr bitte mal eine Folge über die Gescheiterten, in Anführungsstrichen, machen. Mich treibt die Frage nach dem mit Musik in Würde altern um. Es gibt da draußen viele Jobber, Klangtapetenmusiker, Musikschulschergen, die irgendwie unzufrieden sind. Könnt ihr also bitte eine Trostfolge machen, die verlorene Künstlerseelen streichelt? PS, mit einigen Nein, das sind jetzt so Lobpudeleien, die werde ich jetzt nicht vorlesen. Das ist
aber Dankeschön.
Aber Dankeschön. Er freut sich über unseren Podcast. Das machen wir jetzt lese ich nicht. Dann habe ich ihn mal gefragt, was er denn meint mit, also ich finde den Begriff Gescheiterten irgendwie doof.
Ja.
Und ob er nicht Geschichten liefern möchte. So. Ich fand ja auch damals, hatte sich ja mal jemand gemeldet, zum Beispiel, der in dieser Musikschule gearbeitet hat und da von den Machenschaften des Arbeitgebers, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, berichtet hat. Ne? Das fand ich so sehr bereichern. Aber das sind natürlich Stimmen, die müssen von außen kommen. Da hatte ich gehofft, dass ob da auch was von ihm kommt. Mir fallen da schon ein paar Geschichten ein, aber das eigentliche Interessante an der Problematik finde ich den Aspekt der mentalen, physischen und sozialen Gesundheit. Scheitern liegt ja irgendwie auch im Auge des Betrachters und die Abgrenzung zum ewigen Kampf mit sich selbst ist wahrscheinlich schwierig. Wie kann es gelingen, trotz eines geringen sozialen Status, finanzieller Unsicherheiten, die Liebe zur Musik zu bewahren? Ja, das ist eine gute Frage. Also auf den letzten Satz möchte ich natürlich Jeremy Fragrance erstmal zitieren. Also wenn du nur 1000 Euro machst, dann solltest du vielleicht zusehen, mehr zu machen. Nein, aber Scherz beiseite. Das sind so, ich tue mich ein bisschen schwer, da eine ganze Folge drüber zu machen, weil ich nicht weiß, ob wir da die richtigen Ansprechpartner sind. Weil ich meine, wir erzählen dann immer über unsere kultigen Geschäftigkeiten, die wir irgendwie unternehmen. Und dann jetzt irgendwie diese Perspektive einzunehmen, der sozusagen Gescheiterten, ist natürlich etwas vermessen, wie ich finde.
Ja.
Was mir dazu eingefallen ist, ist natürlich, es gibt natürlich wahnsinnig viele Träume, die geträumt werden in diesem Musikberuf. Und es ist ja klar, dass nur ein Bruchteil davon auch wirklich gelebt werden kann von diesen Träumen. Und jetzt jeden Einzelnen, der quasi diese Träume, die er irgendwann mal hatte, als Gescheiterten zu bezeichnen, das finde ich irgendwie hart so. Also ich glaube, ich weiß, was er meint. Es geht um diese Diskrepanz, ne, zwischen dem, was man sich irgendwie mal vorgenommen hat, mit Musik seinen Alltag zu gestalten, Berufsleben zu gestalten und das, was am Ende dabei rauskommt, wie er dann schreibt, Klangtapetenmusiker und sowas. Aber ja, also ich möchte halt nicht jetzt schon wieder in so eine Folge geraten, wo wir irgendwie gute Tipps geben. Also deswegen ist so ein bisschen mein Aufruf dahingehend, also ich freue mich über Rückmeldungen dazu und wirklich Lebensrealitäten, Geschichten sozusagen von Leuten, die in der Hinsicht vielleicht auch bessere Perspektiven auf die Sache haben, so, weil ich habe so ein bisschen Angst davor, dass das dann hier so einen Podcast, so Hotel Matze-mäßig, zwei Leute, die irgendwie gut zurande kommen, sagen, dass Erfolg irgendwie nicht alles ist. Da tue ich mir irgendwie schwer mit. Wie siehst du das?
Ich glaube erstmal, dieser Begriff, die Gescheiterten, der bezieht sich so ein bisschen auf deine flapsige Bezeichnung der einige der Parasitären vor einigen Folgen, die du als die Gescheiterten bezeichnet hast. Im Scherz natürlich.
Natürlich. Wobei da formiert sich Widerstand, die Parasitären. Ich habe neulich, war ich auf einer Party und habe einen Parasitären getroffen.
Ja.
Und da war es so, das war eine Einladung von einer sehr erfolgreichen Band, die sich gefeiert hat.
Sehr, sehr.
Ja, in meinen Augen sehr erfolgreichen Band. Ich habe mich da gefreut, dass das hier so stattfindet. War ein schönes Grillfest so. Und dann kam ein Parasitärer und freute sich über einen Gast, der dann ankam, meinte, oh, jetzt hier kommen jetzt die Stars und meinte damit irgendwie einen Typ, der ein Label hat. So.
Ah.
Und da habe ich dem gesagt, so, sag mal, hallo, du bist hier eingeladen bei den Stars so und den willst du jetzt darstellen als den Star des Abends oder was, nur weil der irgendwie Musik verkauft oder was, ist, finde ich irgendwie gemein, den Leuten gegenüber, die jetzt die Party hier schmeißen und um die es eigentlich geht, die Inhalte liefern und so. Jetzt kommen wir vom Thema ab, aber ich wollte nur mal kurz auf diesen Begriff, also es formiert sich so ein bisschen Widerstand. Ich habe ihm dann genau darauf hingewiesen und er fand das natürlich nicht so gut, diesen Begriff des Parasitären. So.
Ja.
Weil aus deren Perspektive ist natürlich so, ohne die geht's auch nicht.
Ich glaube, das haben auch wieder die Beatles verbrochen. Ja. Weil wer ist einer der vielen fünften Beatles?
Martin.
Oder? Brian Epstein.
Brian Epstein, ach so.
Der Manager.
Ja.
Der war ja quasi auch ein Rockstar.
Stimmt.
Ja. Oder ich glaube, es hätten die Parasitieren gerne.
Der hatte so einen Habitus auch so, ne? Mit Partystil und so.
Ich glaube ja. Aber nein, wir lieben unsere Parasitären.
Ja, ja.
Wir können nicht ohne sie.
Das ist auch wirklich lieb gemeint und wir können natürlich auch nicht ohne sie. Und das, ja, also es ist bei Haifischen ja auch so.
Ja.
Die haben ja auch manchmal so Parasiten, die denen die Zähne putzen.
Ja.
Und wenn die die Parasiten nicht hätten, dann hätten sie ja dreckige Zähne.
Ja.
Und deswegen ist es ja etwas, was für beide gut ist. Also Parasiten sind ja nicht schlecht. So. Also.
Nein. Nein, das ist auch für die Darmflora und so total wichtig. Das ist alles. Finde ich auch. Nein. Also aber jetzt, ey, die Gescheiterten. Zurück zu diesem Thema, ja, Umgang mit dem, die Freude am Musikmachen zu behalten.
Also, was mir auch dazu eingefallen ist, dass eigentlich unabhängig von den Erfolgsniveaus, die man irgendwie erreichen kann, es die wenigsten Leute gibt, die dieses Gefühl nicht kennen. Also diese Angst auch des Scheiterns schwingt sowieso immer mit. Und es gibt auch niemanden, der mit seinem Erfolgsniveau zufrieden ist, selbst wenn es wahnsinnig hoch ist.
Ja, genau. Das ist so ein Gedanke, den ich auch gerade im Kopf sortiert habe. Weil es ist irgendwie so ein bisschen eine Lose-Lose-Situation gefühlt. Es ist ja nichts so banal im Leben wie der Ruhm von gestern. Es gibt, glaube ich, nicht diesen Goethes-Faust-Moment, wo dann der Künstler plötzlich sagt, Augenblick, verweile doch, jetzt ist es alles so toll, jetzt ist es perfekt. Mhm. Das hat irgendwie sowieso nie Bestand. Mit jedem Erfolg formt sich, glaube ich, der Wunsch nach noch mehr Erfolg. Auch mit anhaltendem Erfolg beginnt natürlich die Angst vor dem Abstieg.
Ja.
Also man kann, glaube ich, gute Phasen haben, aber ich glaube, es schleicht sich immer wieder irgendwie der Zweifel ein und die Angst und die Unzufriedenheit vielleicht oder sowas. Das Imposter-Syndrom hatten wir schon ein paar Mal. Keine Ahnung, also du möchtest ja nicht, dass es irgendwie so kokett wird, aber also ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele meiner Träume sich auch nicht erfüllt haben.
Ja, das geht mir aber auch so.
Ja.
Also ich wäre auch gern noch erfolgreicher. So. Oder also ich meine, aber trotzdem ist das natürlich eine Perspektive, wenn man irgendwie seinen Kram macht und damit gut zurande kommt, dann ist das natürlich leicht gesagt. So, ja klar, ich hätte auch noch gerne mehr vom Kuchen. Und so, das ist dann irgendwie, glaube ich, nicht das, was dann jemand, der in der Musikschule arbeitet, unbedingt, was dem dann irgendwie weiterbringt. Also der quasi auch mal solche Träume geträumt hat und dann irgendwie in der Musikschule arbeitet oder Klangtapetenmusiker ist oder was auch immer das bedeutet, aber das hilft ja nicht so richtig weiter, wenn ich dann sage, ich könnte mir auch gut vorstellen, noch erfolgreicher zu sein oder so, ja klar, aber das bringt niemandem was, deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer, weil ich meine, ja, das ist ja eigentlich das, was alle wollen, so, also erstmal, da würden ja alle sagen, ja, du hast ja alles erreicht, du kannst ja mit deiner Musik jetzt irgendwie Geld verdienen und so, ja, trotzdem würde ich natürlich aus meiner Perspektive darauf sagen, ich kenne das Gefühl trotzdem, aber ich weiß, dass es nicht so richtig. Ich glaube, da redet man nicht über das Gleiche. So.
Nein, ich habe auch nicht das Gefühl, dass du alles erreicht hast.
Ich ja auch nicht. Nee, aber, dass du das nicht das Gefühl hast, das weiß nein, ich. Aber nein, du bist ja auch niemand.
Das geht natürlich alles immer noch fetter.
Ja, genau, es geht immer alles noch fetter. Ja. So, ja, genau. Aber das ist ja klar. Aber du, jetzt hatte ich ja mit dir neulich auch schon gesagt, du hast natürlich auch so eine Perspektive darauf. Hä? Es gibt ja auch Nils Frahm, der ist ja viel größer. Warum bist du nicht so groß wie Nils Frahm? So. Ja. Und das ist ja etwas, was man so automatisch hat, wenn man in diesen Strukturen, die natürlich auch nach Verwertungslogiken stattfinden, ganz nah am Kapitalismus dran sind. Wir sind ja auch nicht in so einer Förderstruktur dran. So, das sind so Gedanken, die immer von überall an einen herangetragen werden, von denen wir leider selber auch nicht frei sind.
Ja.
Und so, also ich muss mich ja mit dir da auch immer auseinandersetzen drüber. Ja. Und trotzdem ist es natürlich für jemanden, der da überhaupt nicht drin steckt, ist das immer noch eine wahnsinnig privilegierte Situation, wenn du halt eine Tour spielst und da kommen Leute wegen deiner Musik und dann. Also mehr sagen die dann ja, wollen sie eigentlich erstmal gar nicht. Das ist ja eigentlich alles, was man möchte.
Ein Grundproblem bei diesem Musik als Beruf machen ist ja, glaube ich, dass man diesen Beruf ergreift, weil man sich dann vorstellt, man kann dann eigentlich ganz viel Zeit damit verbringen, Sachen zu machen, die einem wahnsinnig viel Spaß machen. Und dann stellt sich irgendwie raus, komisch, ich mache jetzt hier, was weiß ich, um Geld zu verdienen aus Gründen der Lebenserhaltung, mache ich hier ganz viele Tätigkeiten, die wollte ich gar nicht machen.
Ja.
Und das ist ja zum Beispiel, glaube ich, bei einem Beruf, wo dieses Heilsversprechen, Hobby zum Beruf, unendlicher Spaß, nicht so gegeben ist. Da ist die Erwartungshaltung anders.
Mhm.
War jetzt irgendwie ein langer Satz. Ich hoffe, der war nachvollziehbar. Wenn ich jetzt eine Ausbildung für medizinische Fußpflege mache, dann ist jetzt meine Erwartungshaltung nicht so wie bei dem Studium der Musik oder wenn ich sage, ich setze jetzt alles auf die Musik. Ne?
Weil so viele Träume da rein projiziert werden, ja, in diesen Berufsstand.
Ja, ja, genau. Die Erwartungshaltung ist anders, ja, oder? Also das, die Fallhöhe ist dann natürlich auch höher.
Ja.
Also weil, wenn ich jetzt Fußpfleger werde, dann habe ich ja nicht die Erwartung, geil, und dann mache ich das, was ich schon immer machen wollte, nämlich.
Ja, also genau, ich wollte auch nochmal sagen, ne, das klang vielleicht despektierlich, wenn ich sage, jemand, der dann in der Musikschule arbeitet, es gibt ja Leute, die genau dahin wollen, die wollen unterrichten und haben von vornherein eigentlich den Gedanken, so, ja, das ist, wird Teil meines Berufsalltags werden, ja, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Es ist, ich glaube, es geht mit diesem Begriff, die Gescheiterten, um diese Diskrepanz zwischen dem, was man sich eigentlich mal vorgenommen hat und das, ja, was dann Lebensrealität ist. Ne? Aber genau, ich wollte jetzt nicht sagen, dass du automatisch gescheitert bist. Oh Gott, wenn du irgendwie in einer Musikschule
arbeitest. Nein, nein, überhaupt nicht.
Also davon will ich mich weit wegbewegen.
Ich glaube auch da, ich glaube auch an der Musikschule ist das, was nervt, auch eher das
Lohn.
Das Strukturelle, genau. Also sehr wenig Geld, ja, in so einer festen Struktur und vielleicht unmotivierte Schülerschaft. Das ist, glaube ich, eher das, was nervt.
Ja, wahrscheinlich in erster Linie der Lohn.
Ja, also aber zum Beispiel, ich kenne einige Leute, die geben so Privatunterricht bei sich zu Hause.
Ja. Das ist auch besser bezahlt meist, oder?
Das ist besser bezahlt und das ist ja, da kann man wirklich einen Mordsreibach machen.
Mhm.
Also stell dir mal vor, du inszenierst dich irgendwie so wirklich als hochkarätigen Lehrer. Ja. Jetzt mal Beispielrechnung, nimmst 50 Euro die Stunde, mhm, was immer noch weniger ist als ein Handwerker. So, das machst du dann, was weiß ich, 18 Stunden die Woche. Da kommen wir auf 3,6 brutto.
Ja, also man muss dann halt wirklich...
Für 3x6 Tage unterrichten, die Woche.
3x6 Tage.
Ja, dann bin ich auf 18 Stunden. Im Montag, Dienstag, Mittwoch gebe ich jeweils 6 Stunden Unterricht für 50 Euro.
Ja, also wenn du 3 Schüler am Tag hast, bist du am Abend fix und fertig.
Da 3?
3 am Tag.
Ja, 6. 6 mal eine Stunde.
Also 6 mal 3 Tage, wolltest du sagen.
Nee, 3x6 Tage. An 3 Tagen die Woche,
ja,
Montag, Dienstag, Mittwoch, jeweils 6 Stunden unterrichten. Jeweils 6 Schüler.
Ja, es raubt, also...
300
Mal aus meinen Erfahrungen, die ich als
3600
ich habe nicht viele Erfahrungen als Unterrichtender, aber ich habe welche.
Ja.
Meine Erfahrung sagt mir, du musst dich dann aber auch dem verschreiben. Da läuft nichts anderes mehr. Du bist dann Lehrer.
Ja, da kannst du ja Lehrer sein, aber das ist auch, kann man da eine gute Existenz haben.
Das schon, ja,
die,
ja,
Leute, genau, kommen zu dir nach Hause.
Es nimmt dir natürlich jegliche kreative Energien, die du vielleicht für anderes noch aufbringen möchtest. So, ja. Aber vielleicht hast du die Ambition nicht, aber darum geht es doch gerade, ne?
Also, ja, ja, nee, ich sehe das auch nicht so, also auch das Unterrichten. Ich bin da auch gescheitert in meiner Rolle als Pädagoge. Also ich war ja auch mal Lehrer an der Musikschule und ich habe das tatsächlich am Anfang als super stressig empfunden. Also ich hatte jedes Mal wirklich Schweißausbrüche, wenn ich da hingefahren bin.
Mhm.
Und da habe ich mich so ein bisschen auch so mit Didaktik beschäftigt und so und hatte so ein paar Sachen, die ich so mit mehreren dann gemacht habe oder so, hatte so ein paar Systeme entwickelt. Das, dann wurde es auch einfacher. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du jetzt ein paar Jahre im Unterrichtsberuf bist, hat man da auch so eine gewisse Routine.
Das kann schon sein, ja.
Also das wird glaube ich, weniger stressig. Also auch unterrichten ist, glaube ich, und auch gerade wenn man eine interessierte Schülerschaft hat, die auch wirklich was lernen möchte,
genau,
ist, glaube ich, ganz toll.
Genau, das kann sehr rewarding sein. Auch die Erfahrung habe ich auch gemacht und es kann auch genau das Gegenteil sein. Mhm. Und das ist das Ding, das hast du eigentlich, wenn du 3 Schüler am Tag hast, ist das, oder 4, das,
ja,
ist schon eine Berg- und Talfahrt, was das angeht.
Ja, ja, also, ja, klar. Also ja, wenn man jetzt ganz ehrlich sein soll, wo Unterricht besonders stressig ist, finde ich, mit schlecht erzogenen Kindern, die, ja, immer auf der Nase rumtanzen und nicht üben und was weiß ich, und du einfach da betreutes Üben machst. Aber auch selbst das ist irgendwie okay.
Ich würde auch sagen, das ist irgendwie in Ordnung.
Ja, ja. Aber
ist natürlich besser, wenn sie üben, aber auch betreutes Üben ist doch, ich würde auch sagen, wenn da nicht der Anspruch besteht, mit dieser Haltung irgendwie an irgendeiner Uni angenommen zu werden für irgendeinen, ja, Studiengang, dann ist das doch auch eine schöne Sache, würde ich sagen. Aber viele Lehrer sehen das natürlich anders, weil du möchtest natürlich auch irgendwie sehen, dass das, was du beibringst, irgendwie so eine Art von Fortschritt beinhaltet. Ja. Und
ja. Wobei, vielleicht ist Progress. Das auch gar nicht so wichtig, wie dass man einfach eine Time hat im, ja, Unterricht. Weil wenn man jetzt irgendwie so garstige Schüler hat, die keinen Bock haben, da wird es irgendwie nervig.
Ja.
Weil die Eltern, die irgendwie einen Klavierunterricht gesteckt haben. Aber gut, wir schweifen auch schon wieder ab. Das ist so dieses Unterrichtsding. Ich sehe den Kern so ein bisschen darin, in diesem, man macht was, was so haarscharf vorbei ist an dem, was man eigentlich wollte. Man,
ja,
spielt irgendwie eine Musik, auf die man gar nicht so Bock hat, um Geld zu verdienen.
Ja, das ist das, was ich so mit eingangs so ein bisschen meinte. Ich glaube, man wird auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass die ganzen Träume, die in diesen Berufsstand reinprojiziert werden, dass die gar nicht zu leben sind. Es sind viel zu viele. Also,
ja,
es gibt nur einen Bruchteil dieser Träume, die überhaupt gelebt werden können. Und es ist ja klar, dass man da Abstriche machen muss. Also,
ja,
auch wirklich jeder das machen muss. Und dass das nicht alles erfüllt werden kann. Also weil es, aber das klingt auch so, ja, manche haben halt Glück, andere haben halt Pech. Das ist irgendwie auch jetzt, gefallen mir da auch nicht jetzt in dieser Ansage. So, ich finde es wirklich kein leichtes Thema. So, ich, dabei eben, das sind Lebensrealitäten, die müssen eigentlich beleuchtet werden, weil, wie gesagt, da so viele Leute natürlich in diesem Beruf gestartet sind mit diesen Träumen und die dann halt diese Frustration dann irgendwie aushalten müssen, dass die halt nicht gelebt werden, ja.
Unabhängig davon, da gelagert, was man für ein Typ ist und was man so an Erwartungen hat, ist, glaube ich, das Finanzielle ist auch wirklich auch ein Bereich, aber nur ein kleiner Bereich von diesem sich gescheitert fühlen in Musik. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, ich exponiere den mal hier nicht, damit er nicht als Sozialschmarotzer dasteht, aber der jetzt geht jetzt nicht um den Bezug von Leistung, aber der sagte mal den Satz, ich verdiene lieber nur 1000 Euro im Monat und lebe davon, aber mach dafür nur das, worauf ich Bock habe, als 2000 Euro zu verdienen und dann richtig arbeiten zu müssen.
Ja.
Das finde ich irgendwie sehr ehrlich.
Ja, ist eine okay Haltung.
Ja, finde ich auch.
Also wenn du davon dein
ja, aber das finde ich aber
die Kosten decken kannst. Also genau. Jeremy Fragrance würde sagen, das wird schwierig. Aber klar, gibt natürlich solche Modelle.
Nein, aber das finde ich zum Beispiel eine ganz gute Einstellung, zu sagen, ich führe ein eher spartanisches Leben, komme dafür aber mit meinen, was weiß ich, sagen wir mal zum Beispiel Free Jazz Gigs irgendwie durch.
Ja, also hängt natürlich von Lebenssituationen ab. Wenn du nur für dich selber verantwortlich bist und so, ist das ein Modell, was natürlich für viele Musiker auch funktioniert und gelebt wird.
Ja, ist natürlich aber nur, also bei der Person, die ich meine, die wir jetzt mal hier nicht exponieren, da habe ich das Gefühl, das ist auch wirklich ehrlich. Und die 1000 Euro, mit denen er dann klarkommt, die macht die Person auch wirklich mit Sachen, die ihm Spaß machen. Mit diesem Gescheitertsein, so bei mir biografisch, es gab mal so einen Punkt mit so Mitte, Ende 20, wo ich mal eine Zeit hatte, da habe ich mich wirklich gescheitert gefühlt, weil da ist da eine total große Diskrepanz gab zwischen dem, was ich mir gern gewünscht hätte und dem, was ich wirklich gemacht habe.
Genau, ich würde ja auch sagen, ich kenne dieses Gefühl, hatte diesen Punkt auch. Ich finde es trotzdem wahnsinnig schwer, jetzt aus unserer Perspektive heraus zu sagen so, ja, aber wir sind da irgendwie rausgekommen, wir haben uns hart angestrengt.
Nein, da will ich gar nicht drauf hinaus. Ich will das nochmal beschreiben, weil ich das glaube ich ganz, also das für mich, das Erhellende ist, weil ich da so ein bisschen der Sache auf die Spur komme mit der Sinnhaftigkeit. Ich habe irgendwie, glaube ich, mich schon in der Schulzeit irgendwie dafür entschieden, Musiker werden zu wollen. Und wahrscheinlich auch sowas wie ein Studium zu machen, weil man halt studiert, ne? Das haben wir auch schon mal an anderer Stelle gesagt, ne? Dass wir irgendwie aus so einem Umfeld kommen, wo man eher studiert, ne?
Also ich hatte keine Band, mit der es anders hätte laufen können oder so, dann weiß ich nicht, was passiert wäre.
Aber auch die Erwartung war, ich glaube, selbst wenn man eine Band gehabt hätte, hätte man trotzdem wahrscheinlich gedacht, man müsste studieren, weil das ist irgendwie in dem Milieu, aus dem wir kommen.
So ein bisschen. Wie gesagt, ist schwer zu sagen, wenn du dann mit 18, 19, 20 in Bands spielst, vielleicht schon, die irgendwie,
bei der Gruppe Echt.
Bei der Gruppe Echt oder so,
die irgendwie
stattfinden.
Nein, klar, okay.
Aber weiß man nicht, ob man sich für Studium entscheidet.
Unabhängig davon. Dann habe ich irgendwie angefangen zu studieren und dann Jazz studiert. Und in meinem Studium war die erste Idee, die ich irgendwie hatte, ich lerne jetzt so Musik und dann wahrscheinlich werde ich mal unterrichten und vielleicht im Musical spielen oder am Theater oder sowas, weil ich gar nicht so eine Vorstellung hatte davon, was man so macht als Musiker. Dann vertieft man sich in diesen Jazz, dann hat man irgendwie die Vorstellung, dass man Jazzstar wird.
Ja.
So begehrter Jazzmusiker, der so mit international.
Das war mein.
Mit Diana Krall.
Das wollte ich eigentlich. Das war mein Joshua Berufsbild. Joshua Redman
auf Welttournee.
So habe ich mir meine Zukunft vorgestellt.
Ja. So eine Zeit hatte ich auf jeden Fall auch. So, wo ich das dachte. Dann habe ich aber gleichzeitig so mit relativ schnell so mit Anfang 20 irgendwie auch so aus dem Druck, den ich selber für mich hatte, mir und auch, glaube ich, meinen Eltern beweisen zu wollen, dass man Geld verdienen kann mit Musik, habe ich irgendwie relativ früh so gemuckt und auch ein bisschen Unterricht gegeben und so und halt irgendwie abgecheckt, wie man sich so mit Musik finanzieren kann. Und dann war ich irgendwie so ab der zweiten Hälfte 20 in so einer Situation, wo ich mich eigentlich so relativ knapp finanzieren konnte, aber wahnsinnig viel so in zig verschiedenen Bands gespielt habe und viele von diesen Bands waren auch irgendwie so Muckenbands. Also haben wir ja alle schon gehabt, ne? Kiez Cover Band, Hotel Pianist, Top 40 Band, Unterricht gegeben, GEMA Betrüger, Gigs hier, Gigs da, Country Cover, alles Mögliche, ne? Und ich habe so eine Perspektivlosigkeit gespürt, weil ich irgendwie jetzt auch nichts von diesen Bands und Projekten, auch wenn das Spaß gemacht hat, war so, dass ich dachte, das ist jetzt was, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da passiert jetzt irgendwie was mit. So eine Perspektive fehlte. Und ich habe auch viele von diesen Sachen jetzt nicht so super gerne gemacht.
Mhm.
Und das änderte sich auch, weil ich hatte irgendwie zum Beispiel diesen Job als Hotelpianist, fand das total geil als erstes, weil ich dachte, ah, ist ja, also ich liebe Klavierspielen, ich liebe den Film Casablanca. Ja. Und jetzt ist das... Ist
das fühlte halt, sich aber doch wie Arbeit an.
Ja genau, und dann irgendwann merkst du so, dann klopfst du diese Schichten weg und dann wurde auch der Lohn da vermindert. Und mit dem Jazz wurde es irgendwie auch nichts. Also es hatte auch, glaube ich, mit meiner eigenen Verbindlichkeit zu tun und mit Leuten, mit denen ich zu tun hatte, dass ich irgendwie auch nicht so in so Jazz-Kontexten, wo ich war, da ist jetzt so eine Perspektive. Ich fand mich auch selber nicht so gut als Jazzmusiker und hatte auch das Gefühl, da ergibt sich jetzt irgendwie nichts so, was irgendwie mich näher bringt, mit Joshua Redman zu spielen. Also irgendwie, keine Ahnung.
Bei mir ist der Zug noch nicht abgefahren, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich dachte, der ruft morgen an. Ja, das kann
sein. Aber es ist, naja, also so war das in der Zeit, das ist jetzt ja auch über 10 Jahre her. Genau, und dann hatte sich aber so ein bisschen, glaube ich, bei mir so der Wunsch rausgebildet. Ich hatte dann, glaube ich, mit 24 auch eher spät dann zum ersten Mal Popkurs gemacht. In diesem Hamburger Popkurs, das ist ja so ein Ferienkurs. Da hat man ganz viel mit so Leuten zu tun, die so super karrieristisch drauf sind und so quasi kurz vorm Durchbruch stehen an, ne? Und das war dann so eine Stimmung, die sich bei mir so ein bisschen bildete, dass ich immer das Gefühl habe, oh, es ist...
Da sind wir auch wieder beim Thema, dass da in genau in dieser Szene, wenn man da so ein bisschen reinrutscht, auch so viel mit Träumen eigentlich Motivation geschaffen wird, dass halt Leute, was weiß ich, allen möglichen Scheiß machen, für umsonst irgendwelche Support-Acts machen, genau, und eigentlich selber zahlen, damit sie das machen dürfen und so, weil halt genau mit diesen Träumen gespielt wird, so gesagt wird, ja, das könnte dein Durchbruch sein und du bist kurz davor.
Ja.
Und so. Dieses Gefühl ist ja so ein Pop-Ding irgendwie.
Ja, ja, also das hat so was ganz Gefährliches auch für so junge Gemüter, so dieses Gefühl zu haben, man sei selber kurz davor, vor so einem Heilsversprechen, wenn es dann läuft, dann kommt plötzlich finanzielle Freiheit, Weltruhm, Zugang zu Räumen, die man sonst nicht hätte. So, und das war was, was mich dann irgendwie umtrieb. Genau. Und dann besserte sich das so an einem Punkt, wo ich so ein bisschen auch so dann eher so ein bisschen auch so meine Indie-Bands hatte oder auch mal tatsächlich so einen ganz guten Sideman-Job und so auch so ein bisschen so Pop-Jobs machte, Studio-Jobs und so und auch so mit, keine Höchste Eisenbahn kam dann auch und wo wir irgendwie Platten gemacht haben und ich dann auch einfach so als tourender Musiker, also das so losging, dass ich so mit, ja, das Gefühl hatte, das hat alles einen Effekt, was ich mache. Also man bringt eine Platte raus, betourt die, es kommen Leute zu Konzerten und das hat eine Wirksamkeit. Genau, und eine lange Rede, kurzer Sinn, ich erzähle das nur, weil der Moment, wo ich mich am gescheitertsten gefühlt habe, war eigentlich diese Phase in meinem Leben, wo ich so ganz viel in diesen Muckenkontexten war und das so knapp vorbei war an dem, was ich eigentlich machen wollte. Mhm. Man macht zwar irgendwie Musik, kriegt auch Geld dafür, aber es ist irgendwie nicht so richtig die Musik, auf die man Bock hat.
Ja.
Man kann sich da kreativ nicht so ausleben, wie man sich das gewünscht hätte.
Das genau, ist, und das ist jetzt auch etwas, da reden wir auch davon, du warst dann trotzdem irgendwie Hotelpianist oder du hast dann trotzdem ja irgendwie in Bands gespielt, die auch mal vor Publikum gespielt haben oder so, ne? Und da würden ja andere Leute wieder sagen, hey, ja, also das ist doch schon mega geil, das ist doch alles, was ich will. Ne? Ja. Auch Leute, die studiert haben, auch Leute, die teilweise sehr gut spielen und sagen, ja, das ist schon das Privileg. So, also es ist halt so schwer, diese ganzen Perspektiven einzunehmen, so, weil ja, was sich durch alle Erfolgsniveaus irgendwie durchzieht, ist halt das Gefühl, dass man es eigentlich nicht geschafft hat, egal wie weit du es gebracht hast. So. Ja. Und das meine ich wirklich ernst. Ich kenne wirklich Stars, die dieses Gefühl haben. Also es sind wirklich Leute, die müssen sich eigentlich über Jahre keine Gedanken machen und die haben dieses Gefühl trotzdem auch, dass es morgen auch vorbei sein könnte. Ja. Und wer weiß, ob die nächste Tour und wer weiß und das irgendwie läuft alles schlecht und so. Also das
ist, klar.
Genau, aber auch das bringt natürlich niemandem etwas, wenn man diese Geschichte immer wieder erzählt, Leuten, die halt all diese Dinge nicht haben. So. Also deswegen, wir hatten ja auch schon mal so eine Folge, die dann auch so Richtung Coach-Content ging und so. Und ja, ich versuche dich da mal ein bisschen zu bremsen, weil ich immer denke so, ja, inwieweit bringt es das denn? Oder ist das die Anfrage, die wir jetzt da bekommen haben, doch irgendwann die Leute zu streicheln oder zu trösten, die all diese Träume nicht leben? Und ich glaube, das, was du erzählst, was du auch als Scheitern empfunden hast, ist für andere, die von denen dieser Zuhörer berichtet hat, eigentlich schon wieder das Privileg, nachdem sie sich sehen.
Ich weiß es nicht genau. Also da gibt es auch wirklich ganz verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, man muss für sich selber doch an irgendeinem Punkt rausfinden, was man eigentlich gerne machen möchte. Also man muss ja irgendwie was finden für sich, was sich für einen selber als sinnhaft anfühlt. Das meine ich eigentlich. Und das kann auch unterrichten sein. Das kann auch Hotelpianist sein oder sowas. Also ich hatte auch Hotelpianisten-Kollegen, die haben das geliebt und über Jahrzehnte gemacht.
Ja.
Für mich war das irgendwie nichts, weil ich irgendwas anderes wollte. Das ist halt so interessant. Also um nochmal auch diesen Rückgriff zu machen zum Anfang, zu dem Jazz, Spielen im Jazzclub. Wie hast du das vorhin formuliert? Man ist auch entspannter, wenn es um nichts mehr geht.
Genau, wir sind da nicht hin, um einen Folge-Gig zu bekommen oder so. Man hat eine recht entspannte Art und Weise, wie man da hinkommen konnte. Es war irgendwie so, wenn irgendwas schieflaufen sollte, ist es egal oder so. Ne? Also es ja. ist so, ist dann natürlich auch nicht, aber mit so einer Egalhaltung, die man sich vielleicht aus einer bestimmten Perspektive heraus leisten kann, aber aus ganz vielen anderen vielleicht nicht. Und ich meine, genau, ich erinnere mich, das meinte ich ja auch an diese Situation, wo man auf Sessions war und teilweise irgendwie wirklich gedacht hat, das könnte irgendwie eine Option sein, Karrieresprungbrett in irgendeiner Hinsicht. Also
ja,
einfach, wenn es ein kleines Niveau ist, aber trotzdem, ja, genau, Leute kennenlernen, aber dafür musst du natürlich leisten.
Ja.
Und das ist natürlich ein Riesendruck und den habe ich jetzt gestern gar nicht so mehr verspürt. So wahrscheinlich, weil man sagt, ja, bringt Bock und wenn ich jetzt hier nicht einen Folgegig bekomme, nicht so schlimm oder so, ne?
Also, ja.
Ja. Wir sind jetzt wieder dann dabei, das war ja noch nicht mal die Frage, ob wir jetzt irgendwelche biografischen Dinge ausleichten können, die halt bei uns dann irgendwie dazu geführt hätten, dass es dann irgendwie geklappt hätte und so. Keine Ahnung. Deswegen meine ich so, ja, es wäre eigentlich viel spannender, Geschichten von genau diesen Leuten, die sich halt jetzt aktuell ja. in dieser Situation befinden, zu hören. Weil wir erzählen immer die Perspektive des Siegers am Ende. So, oder?
Ja, ich frag mich das aber so ein bisschen, weil ich fühle mich auch irgendwie nicht als Sieger so richtig. Also, weil ich konnte mir ganz andere Sachen vorstellen.
Ich auch nicht, aber
Also und ich habe auch.
Ich hab ja vorher schon gesagt, ich glaube, dass es immer in uns reinprojiziert ja, wird. Ja,
aber ich habe wahnsinnig viele verschüttete Träume und ich habe auch das Gefühl, wenn ich Sachen anders gemacht hätte, dann könnte ich woanders sein. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich bin selbst mein stärkster Gegner so und das größte Hindernis ist, bin ich irgendwie selber, an dem ich scheitere und an meinen Ansprüchen an mich und an meinen Wünschen und so. Also, aber ich komme immer wieder zu diesem Punkt Sinnhaftigkeit. Also wenn man mal so einen Schritt zurückgeht und nicht immer irgendwie quasi über so Welterfolg nachdenkt und so und über so diese Fragen, warum bin ich als Rapper nicht so erfolgreich wie Eminem und so, also so diese Sachen, die auch so ein bisschen was teilweise auch was Anmaßendes haben, ne? Mhm. Wenn so, siehst du glaube ich auch so, oder ne, wenn so super erfolgreiche Leute sagen, oh, es könnte alles, ich fühle mich so schlecht oder sowas, dass so diese Sinnhaftigkeit von dem Musikmachen, dass das auch das gar nicht unbedingt so doll mit Erfolg oder Bestätigung von außen verknüpft sein muss. Also schon, aber auf einem viel kleineren Niveau, als man das so denkt. Also jetzt zum Beispiel auf so einer Session spielen, auf einer Jazz-Session. Da gibt's jetzt für die Eröffnungsband gibt's so kleine Umkosten. Aber das, was man da an Geld verdient, das aufs Jahr hochgerechnet, wenn man da jede Woche eine Session-Eröffnung spielen würde, kommst du da, machst da keine großen Schritte. Und sonst spielst du auf so einer Session umsonst. Es geht nicht ums Geld.
Nee, das kann man wirklich nicht sagen.
Trotzdem glaube ich, dass man zum Beispiel auf einer Session spielen als was Sinnhaftes für sich in einer Musikerexistenz empfinden kann.
Ja, ich war high gestern.
Ja, genau, ja. Weil man das Gefühl hat, wow, toll, ich bin hier irgendwie in Resonanz mit einem Publikum, mit anderen Menschen auf der Bühne, mit denen ich Musik mache. Und ich glaube schon, dass ein zum Beispiel nur diese Session spielen, wenn man auf sowas steht und das Teil deines Lebens ist, dass das was ist, was das eigene Leben besser machen kann. Es ist, wie gesagt, es ist nicht was für jeden. Aber zum Beispiel jetzt hier Curtis, das ist so ein älterer Herr, also wirklich ein betagter Herr, der da wirklich ein duftes Schlagzeug spielt, Woche für Woche und auch ja. seit ich klein bin, gefühlt.
Ja, ja. Der war schon damals betagt ja. und spielt immer.
Genau.
Der Jazz also, hält den dann auf jeden Fall
genau. frisch. Und das ist ja. ein, das ist, glaube ich, kein Profimusiker, sondern das ist ein Amateur. Also der hat sicherlich auch mal einen Gig, aber ich glaube, der hat einen anderen Beruf gehabt.
Ja.
Also ist jetzt Rentner, glaube ich, schon auch lange. Und trotzdem glaube ich, dass das zum Beispiel für ihn
81, ne?
Kann sein, ja. Dass das für ihn was Sinnstiftendes ist, für sein Leben an einen Ort zu gehen und mit verschiedenen Leuten verschiedenster Herkunft, verschiedensten Alters Jazz zu spielen.
Ja. Na gut, aber wenn du sagst, der hat eigentlich ja auch einen anderen Job, hat was anderes gemacht, dann hat er sich wahrscheinlich diesen Träumen ja auch gar nicht so hingegeben.
Nein, nein,
für
klar.
Den ist das dann halt einfach mega geil. Ja. Nee, jeden Donnerstag hast du halt das perfekte Hobby.
So. Ja, aber das ist doch eigentlich was Tolles. Also ja. sowas, also es ist doch einfach toll, dass Musik sowas machen kann.
Genau, aber es bringt ja nun auch nichts, den sogenannten Gescheiterten, ich will wissen, einen anderen Begriff
dafür finden,
den zu sagen, überleg doch mal, das irgendwie so ein bisschen eher hobbymäßig anzugehen.
Nee, aber geh doch mal an einen Ort, wo die Erwartungshaltung erstmal nur ist, wir musizieren zusammen.
Ja. Ja, den Ort musst du erstmal finden.
Genau, aber könnte eine Session sein. Also das finde ich nur ganz interessant. Also weil ich glaube, es hat gar nicht immer so viel mit Geld zu tun oder sowas. Ich habe, deswegen heißt das hier auch Lambert Klammrad Jazz. Ich habe ja, also es ist auch schon viele Jahre her, dass ich mal so anfing, wahrscheinlich so vor, ist auch nicht ganz 10 Jahre, aber so 8 Jahre her oder sowas, dass ich irgendwie so ein Drive entwickelt habe, so elektronische Musik zu produzieren.
Ja.
und habe dann auch immer ewig da rumgedoktert, habe aber irgendwie nie was veröffentlicht, sondern immer so vor mich hin gedoktert.
Ah, ja, stimmt, interessant. Und hattest du dann nicht auch am Anfang so einen Traum von wegen, wenn jetzt irgendwie die Anfrage kommt und ich um die Welt damit DJ machen kann, hättest du es doch gemacht, oder nicht?
Da habe ich immer noch, wäre auch immer noch okay. Also keine Ahnung, nur, nee, was ich nur interessant fand, und dann kam ja irgendwie Lockdown, und wenn man da im Kollegenkreis rumfragt, da sind ja auch viele Leute, die dann irgendwie gesagt haben, ah ja, dann habe ich ja in den Lockdowns so 2021, 22, keine Ahnung, wie lange da kein normaler Musikerbetrieb möglich war, habe ich dann irgendwie halt so mal Musik gemacht für mich.
Ja. Ne?
Genau. Und dann, das war auch 2020, auch dann ziemlich schnell nach dem Lockdown, da habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt mache ich mal Sachen fertig, jetzt veröffentliche ich mal Sachen. Hab dann auch leider durch das normale Leben, was einem dazwischen kommt, ewig nichts gemacht. Aber ich habe ein paar Jahre lang dann wirklich viel so produziert und auch viel veröffentlicht. Dann auch bei so richtigen Labels.
Ja.
Und da habe ich auch wirklich nicht groß Geld mit verdient, aber trotzdem hat sich das für mich total sinnhaft angefühlt.
Weil du die Rückmeldung bekommen hast, da stattzufinden.
Genau, und das war jetzt irgendwie nicht nur Geld, und das war auch nicht die ganz großen Träume. Also doch, also ich habe mir sicherlich vorgestellt, jetzt auch vielleicht mit einem unrealistischen Blick auf meine eigenen Produzentenfähigkeiten, aber hatte ich natürlich sicherlich auch so Tagträume. Jetzt mache ich einen Track, der ist so erfolgreich wie Oliver Kolecki oder DJ Kotze. Ja. Und das wird dann ein absoluter Clubhit und ich lande in den Beatport-Chart auf 1, aber trotzdem, unabhängig davon, habe ich das als was für mich Sinnhaftes empfunden, irgendwie Musik zu machen, die ich selber gut finde und die irgendwie in die Welt rauszutragen. Das Entscheidende ist nicht gewesen, dass das irgendwie super erfolgreich gewesen wäre. Also klar, irgendwie die Resonanz ist schon wichtig gewesen, aber es ging auch vor allen Dingen, glaube ich, darum, für sich das Gefühl zu haben, man macht da was Sinnhaftes für sich. So bizarr das ist, aber es hat sich für mich irgendwie dann richtig angefühlt.
Ja. Ja, ist überhaupt nicht bizarr, und es geht auch einher mit einer gewissen Freiheit, die du dann ja hattest, um das überhaupt in deinem Leben stattfinden zu lassen. Also damit meine ich, du musst ja Zeit aufwenden dafür. Du brauchst dann ja quasi finanzielles Grundgerüst, was irgendwo sonst eher generiert wird aus deinem musikalischen Alltag, damit du Zeit hast dafür, dich damit auseinanderzusetzen. Und da sind wir auch wieder beim Punkt. Es geht ja auch viel in dieser Anfrage oder in diesem Wunsch, darüber zu reden, glaube ich, um Leute, die halt dann eigentlich damit beschäftigt sind, vor allem aus den musikalischen Tätigkeiten, die sie machen können, ein Einkommen zu generieren, so dass sie gar nicht mehr die Zeit haben, künstlerisch eigenständige Dinge überhaupt umzusetzen. Also das hängt ja auch wieder an finanzieller Freiheit. Also diesen Traum musst du ja erstmal schaffen. Und da wir ja da wirklich im Niedriglohnsektor unterwegs sind, reden wir ja wirklich oft von Leuten, die oft einfach diese Zeit ja gar nicht mitbringen können. Also sich Freiräume zu schaffen, wo du darüber nachdenken kannst, was möchte ich jetzt eigentlich mit Musik eigentlich selber für mich machen und so. Das ist auch schon wieder eine privilegierte Perspektive, die natürlich auch mit finanzieller Freiheit irgendwie einhergeht, oder nicht?
Ja, der klassische Musiker-Talk ist ja auch immer entweder zu wenig Geld oder zu wenig Zeit. Ich kenne das also aus meinem, auch ganz aktuell und im letzten Jahr und so. Ich mache auch nicht nur den ganzen Tag Zeug, wo ich morgens aufstehe und denke, oh geil, jetzt habe ich richtig Bock auf Arbeiten, sondern ich mache auch Sachen, die anstrengend sind. Und ich mache auch irgendwie auf eine Art Jobs oder Gigs mit einem jobbigen Charakter. Und auch du wirst jetzt, der eigentlich überwiegend so als Lambert arbeitet, machst ja auch Zeug, was dich zu Tode nervt zwischendurch.
Oh ja, da kann ich von was berichten.
Ja, also genau, also die ganze Exportweltmeisterfolge kann man dann nochmal nachhören. Und du hast sicherlich auch Gigs, wo du hinfährst und eigentlich gar nicht so Bock hast.
Ja, manchmal, das ist selten. Ich erinnere da aus dem letzten Jahr Bremen als den schlimmsten Gig meines Lebens, aber ich muss wirklich sagen, also das ist deswegen vor allem so schlimm, weil eigentlich kommt es nicht vor. Wirklich, eigentlich sind alle Gigs gut.
Ja, ich meine auch gar
und dann,
nicht.
Dann kommt halt mal einer und dann ist es halt wirklich der Weltuntergang.
Ja, so. Es ist aber manchmal auch das Rumgeeier, ist ja auch nicht unbedingt der Gig. Aber wenn ich jetzt eine unter meinem Bettshow in Reutlingen spiele, ist das Nervige nicht der Gig selber,
sondern das Rumgeeier,
sondern mit dem Auto nach Reutlingen und wieder zurück. Was auch total okay ist, das ist auch einfach Teil des Musikerberufes, mal einen Gig zu machen, so ein One-Off-Gig, wo man irgendwie weit fährt. Also da kannst du ja auch tatsächlich, im Techno kann man ja mal rumfragen, wo die Leute da hinfliegen für ihre DJ-Gigs. Also da ist ja sogar dieses Touren in Deutschland oder Mitteleuropa wahnsinnig angenehm im Gegensatz zu anderen Musikbranchen. Aber es ist ja auch teilweise so, dass so ein Gig einfach stressig ist, weil man viel rumgefahren ist und dann erstmal einfach auch erschöpft ist, so wie andere Leute halt dann auch ein Wochenende haben nach ihrer 5-Tage-Woche.
Ja.
Also, und ich merke auch bei mir, ich bin oft in einem Zustand, wo ich das Gefühl habe, ich bin so überspannt von Arbeiten und Rumgereise, dass ich irgendwie gerne kreativ was machen wollte.
Ja.
Aber merke, ich habe die Energie gar nicht. Also da, auch das ist eingepreist. Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich irgendwie ein Leben führe, wo ich jeden Tag aufwache und denke, ich strotze jetzt vor Energie und jetzt wird eine neue Oper komponiert.
Ja, und irgendwie muss man diesen Tipp ja auch den Leuten irgendwie mitgeben. Also es hilft nichts. Man kommt nicht so richtig drum herum. Es ist nur keine Garantie. Wir hatten ja letztes Mal dann auch so ein bisschen darüber geredet, als wir darüber geredet haben, ja, in dieser Coach-Content-Folge. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber kann man nochmal nachhören.
Ja.
Was denn eigentlich so die Grundlage ist, damit man sich selber zumindest sagen kann, man hätte zumindest alles versucht. So. Mhm. Und da sind wir irgendwie so auf den Arbeitsethos irgendwie so als Grundlage gekommen, so, aber der ist ja nun wirklich auch ganz sicher keine Garantie, irgendwie in der Popwelt irgendwie Fuß zu fassen.
Nein.
Also Faulheit und Müßiggang gibt es nämlich auch bei sehr erfolgreichen Leuten. Wirklich, das ist ja auch da, Leute, die wirklich sehr erfolgreich sind, teilweise wirklich, aber nicht da sitzen und die ganze Zeit arbeiten würden. So, als Gegenüber zu diesem, ja, du musst nur hart arbeiten. Und
so. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt von so Popstars sprechen, das ist ja auch wie in der höheren Wirtschaft, da ist der Erfolg ja auch oft das Delegieren. Ja. Also und da kommen ja wieder unsere heißgeliebten Parasitären ins Spiel, denn sobald irgendwie viele Leute auch monetär partizipieren, da auf der Payroll sind, dann wird dir auch plötzlich wieder Arbeit abgenommen.
Genau.
Also Gigs buchen und der ganze Kram, Vermarktung, produzieren und sowas. Ne? So, wenn das Sachen dann ausgelagert werden, ist es natürlich viel einfacher als Einmannfirma irgendwie Fuß zu fassen.
Genauso wie dieses Mindset-Ding. Also, dass wenn du das richtige Mindset hast und an dich glaubst und so, dann wird das schon irgendwie so. Das stimmt ja auch nicht. Also, wenn wir uns die Erfolgreichen ansehen, die sind ja oft durchtränkt von Selbstzweifeln. Und also das ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja, die haben einfach das richtige Mindset. Das stimmt ja auch nicht. Also, als ich das nochmal Revue passieren habe, lassen, was wir damals eigentlich so gesagt haben, dass ich dachte so, nee, das kann man irgendwie auch nicht so stehen lassen. Deswegen, sorry.
Nee, klar. Nee, mir geht es aber vor allen Dingen um diese Perspektive, weil, also ich frage mich immer so, was ist halt so stressig? Und da stressen uns beide vielleicht auch unterschiedliche Sachen, aber was ist so stressig am Musikmachen? Das ist, glaube ich, für viele Leute Struktur.
Ja.
Ich habe auch öfter erlebt, dass Leute irgendwie aus der Musik raus in einen Dayjob gegangen sind, wo sie 5 Tage die Woche dann irgendwie eine klar abgesteckte Tätigkeit gemacht haben und die Gesamtstimmung hat sich eher gebessert bei diesen Menschen.
Mhm, genau, das habe ich bei so Musikerbiografien auch schon beobachtet, dass es Leute, die sich dann aktiv dagegen entschieden haben, sagen wir mal was anderes und die dann ruhiger schlafen konnten. So, ist das der Tipp, den wir geben wollen? Hör doch einfach auf. So, I don't know.
Ich finde, das ist halt gemein zu sagen, aber man muss sich natürlich irgendwie an irgendeinem Punkt jetzt nicht unbedingt mit 23, aber irgendwann muss man sich mit dem arrangieren, was man macht.
Ja. Und warum meinst du nicht mit 23? Wir kennen ja, haben ja auch schon in diesem Podcast Biografien beleuchtet, die erst so mit Mitte 40 so richtig ins Rollen gekommen sind.
Kann auch sein. Ja. Nur klar, es wird nur dann irgendwann, es kann auch mit Mitte 40 ins Rollen kommen. Nur ich glaube, man braucht eine irre Resilienz und einen sehr starken Willen. Und man muss irgendwie sehr aufgeräumt sein, über Jahrzehnte der Musikerkarriere so eine Unsicherheit auszuhalten. Aber klar, wenn man das kann, go for it. Aber ich glaube, das ist schon was einen fertig machen kann. Also Struktur genau ist das eine und aber auch ganz gefährlich ist halt auch dieses Heilsversprechen Musik, weil da haben wir irgendwie noch neulich, glaube ich, off-Mic haben wir das Thema mal so gestriffen, dieses Riesenversprechen Selbstverwirklichung.
Genau.
Und da gibt es halt wirklich eine krasse Diskrepanz zwischen einem künstlerischen Beruf und den meisten anderen Berufen, die auch irgendwie in Struktur sind, weil ich glaube, es gibt kein Recht auf Selbstverwirklichung. Also es gibt ein Recht auf Selbstverwirklichung, aber ich sehe schon meinen Beruf anders als den von meinem Friseur. Ich glaube nicht, dass der Friseur, zu dem ich immer gehe, dass der in seinen Friseursalon kommt und denkt, geil, heute kann ich mich wieder selbst verwirklichen. Heute kann ich wieder meine Träume leben und heute kann ich wieder einen weiteren Schritt machen in Richtung Erfolg, Durchbruch oder sowas. Das gibt's auch bei Friseuren, wenn du jetzt den Edgar Cut mit Taper Fade erfindest, dann kannst du auch ein Popstar werden. Aber weißt du, was ich meine? Es ist also keine
Leute, ich weiß noch nicht, ob ich es mit einsteige, weil wo wollen wir denn da hin? Dann sagst du ja eigentlich, dann ist der Niedriglohnsektor, der sich dann halt auf die künstlerische Tätigkeit auswirkt, auch irgendwie berechtigt? Oder was willst du sagen?
Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass wir nicht faire Gagen brauchen und Clubs, die funktionieren und eine soziale Absicherung für Musiker. Das ist genauso ein Beruf wie jeder andere. Mein Punkt ist nicht, dass das irgendwie ein Spaßberuf ist, dass ich diesen Beruf nicht ernst nehme oder sowas. Ich meine nur, dass so dieses Versprechen Selbstverwirklichung, dass man da einen Schritt zurücktreten muss und sich selber auch sagen muss, ja, wenn ich mich für den Musikerberuf entscheide, darf ich auch nicht die Erwartung haben, dass immer alles 10 von 10 ist.
Nee.
Und ich glaube, die Erwartungshaltung ist doch sehr hoch. dass es 10 von 10 ist. Im Gegensatz zu anderen Berufen.
Aber warum meinst du das? Also
weil der Künstlerberuf oder Musikerberuf der klassische Hobby zum Beruf ist, ja, der einem verspricht, geil, ich werde jetzt Musiker und dann kann ich den ganzen Tag so viel Spaß haben, wie ich an meinem Hobby habe.
Aber es gibt doch in anderen Berufen, wo gut Geld verdient wird, auch so Workaholics und so, die dann, obwohl die dann irgendwie komische Bürojobs haben oder so, keine Ahnung. Aber das gibt's doch da auch so, wo sie sagen, ich liebe meinen Beruf oder
gibt
die,
es auch,
die
auch
gar nicht anders können, als die ganze Zeit zu arbeiten.
Ja, super, da herzlichen Glückwunsch. Dann 10 von 10, dann auch alles richtig gemacht. Gibt auch Musiker, die sagen, für mich ist 10 von 10. Ja. Aber die meisten Leute, die einer normalen Lohnarbeit nachgehen,
ja,
und damit meine ich jetzt auch nicht die Kreativen und die Gründer und die Entrepreneure, sondern Leute, die Handwerker sind, Lehrer, Dienstleistung,
ja,
ganz normale Berufe, Verwaltung.
Ja, das ist normal, dass die Arbeitsbedingungen eigentlich...
Nein, es geht mir nicht um Arbeitsbedingungen, so, aber das normal, dass der Anspruch an den eigenen Beruf ist nicht, ich gehe hier voll in meinem Beruf auf.
Ja.
Und das ist was glaube ich...
Was man in den Künstlerberuf reinprojiziert.
Ja, also und auch ich selber und ich spiele auch, was ich bei Zeiten, einen ganzen Haufen Theatershows, die anstrengend sind und stressig. Und natürlich liebe ich Bass spielen und ja, denke dann natürlich jedes Mal, wow, toll, dass ich jetzt gerade Bass spiele. Aber es ist trotzdem Arbeit, ja, und Stress und anstrengend. Und wenn ich das Geld nicht bräuchte, würde ich es nicht machen.
Dann würde es wahrscheinlich, meinst du, diesen Job auch gar nicht geben oder dann würde das niemand machen?
Also der Punkt... Also
fällt dann der Beruf des Theatermusikers weg oder nein, bist du dann derjenige einfach nicht mehr, der das tut?
Ich will nur so ein bisschen sagen, ich habe an viele Sachen, die ich mache, nicht die ganze Zeit das Gefühl, dass ich jetzt gerade meinen Traum lebe, sondern ja, ich denke, ja, das ist auch was sehr Handwerkliches. Mhm. Und das ist aber auch okay.
Ja.
Also lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß auch gar nicht, ob ich es schaffe, irgendwie meinen Punkt richtig zu machen. Ich meine halt vor allen Dingen dieses Phänomen, nicht die ganze Zeit diese Erwartungshaltung zu haben, dass ein Musikerberuf lebenslanges, andauerndes Glück bedeutet, was bestimmte Leute haben und da möchte man auch hin.
Ja.
Ich weiß gar nicht, vielleicht glaube ich auch nur, dass Leute das da reinsehen. Stimmt vielleicht auch gar nicht.
Das ist ja so ein bisschen die Frage, welches Bild hat man eigentlich von Leuten, die diesen Beruf gerne ausüben möchten, aber nicht so richtig wissen wie und so. Und du zeichnest da jetzt ein Bild von eines jemanden,
ja,
der sich in erster Linie wünscht, dort sich selbst zu verwirklichen. Mhm. So. Aber wie du schon sagst, ist, wenn jetzt dein Theaterjob das Vierfache bezahlen würdest, ja, und du nicht so viel machen müsstest, ja, deswegen,
ja,
das wäre doch für ganz viele Leute auch in Ordnung und die Erfüllung des Traums. Also der Stress, der bei dir dadurch entsteht, ist doch der Lohn. Ist doch immer der Lohn. Also wenn der Lohn
und die Zeit.
Ja, Energie. Aber wenn der Lohn höher wäre, hättest du mehr Zeit, weil du nicht die ganze Zeit den Kram machen,
ja,
müsstest.
Ja, ja, genau.
Also es hängt doch immer am Lohn.
Es hängt sehr viel an ökonomischen,
genau,
Bedingungen, ja.
Und da frage ich mich, ob du das nicht etwas überbewertest, dass Menschen in erster Linie vielleicht darauf aus sind, sich dort selbst zu verwirklichen. Ich glaube, dass es auch sehr viele Leute eigentlich damit zufrieden wären, diesen Beruf ausüben zu können, wenn, mhm, sie einen höheren Lohn hätten. Und das Problem ist, dass sie aber alles machen müssen, in 15 Bands gleichzeitig, ja, spielen müssen, 12 Theaterjobs gleichzeitig machen müssen.
Ja. Und 5 Tage Musikschule.
Mhm. Ja, daran scheiterst du doch. Genau, wenn der Lohn höher wäre,
ja,
all diese Menschen würden sich doch nicht gescheitert fühlen. Also das ist jetzt ein bisschen mein Take, das kommt von,
ja,
links.
Ja, von scharf links. Ja, ja, ja. Nee, das sind, glaube ich, tatsächlich zwei Pole, die wir hier so streifen. Nämlich einmal das Gescheitertsein oder dass es fühlt sich irgendwie schlecht an, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass man das Gefühl hat, man muss wahnsinnig viel arbeiten und Sachen machen, auf die man keine Lust hat und hat trotzdem irgendwie einen niedrigen sozialen Status, einen niedrigen ökonomischen Status, ja, obwohl man so viel macht. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wie komme ich dahin, eine künstlerische Tätigkeit zu haben, die sich für mich sinnhaft anfühlt, jenseits vom Geld.
Genau, und ich meine, dass ganz viele Leute gar nicht den Anspruch haben, sich groß selbst zu verwirklichen. Die wollen einfach nur mit Musik Geld verdienen.
Ja.
Wenn sie halt in einem Theaterjob ordentlich Geld verdienen würden,
ja,
dann würde es sich für sie sinnhaft anfühlen, ja, und die könnten ruhig schlafen. Also ich widerspreche halt diesem Bild, was du zeichnest. So, alle wollen doch irgendwie 10 von 10 die ganze Zeit. Das glaube ich nicht. Alle wollen Popstars sein und das glaube ich nicht. Da widerspreche ich dir so ein bisschen. Ich glaube, das ist...
Ja, nee, das ist aber...
Das gibt's auch, den Traum, aber das ist nicht der Traum, den alle träumen.
Nee, ich meine auch gar nicht diese Komponente Fame, sondern zum Beispiel eine Musik spielen, die man selber gerne spielt.
Ja.
Also das ist, glaube ich, eher der Punkt. Also ich glaube so, was weiß ich, man liebt jetzt Free Jazz und spielt aber in einer Schlagerband und hat bei jeder Note das Gefühl, ich würde jetzt aber hier viel lieber was schön Schiefes spielen, ohne Rhythmus. Und jetzt muss ich hier schon wieder diese normalen, stinknormalen Akkorde spielen. Ich meine, eher das ist so ein Ding, dass viele nicht mit dem, was sie wirklich lieben, Geld verdienen.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist überhaupt, von Musik leben zu können.
Ja.
Aber das sind zwei verschiedene Sachen.
Das sind so ein bisschen zwei verschiedene Sachen. Ja. Und irgendwie ganz um diese Diskussion Lohn und vielleicht auch mal, ich weiß, es ist ein Thema, was wir auch mal off-Mic schon besprochen hatten, ja. Aber was würde denn passieren, wenn alle Leute einen guten Lohn hätten, beziehungsweise so ein Grundeinkommen oder was weiß ich, hätte das einen positiven Effekt auf die Musik oder nicht? Und deine Haltung ist eher so, guck doch in Amerika, wo alle am Struggeln sind, da gibt's die geilste Musik. Und ich kann mir aber auch vorstellen, eine Welt, in der halt Leute viel besser vorbereitet sind auf ihre paar Konzerte, die sie spielen müssen, wenn sie eine höhere finanzielle Absicherung hatten, dass das auch der Qualität der Musik und der Kultur natürlich deutlich zuträglich sein kann. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. So Gegenbeispiel, so eine viel Förderung haben wir dann zum Beispiel in solchen Ländern wie Schweden und so, die ja wirklich auch dann damit gut wissen, was sie anstellen und so. Aber es gibt auch Gegenbeispiele, viel Förderung und nicht so viel.
Ja, ja, genau. Das haben wir auch schon mal tatsächlich. Genau. So. Also, da gibt es, glaube ich, nicht so. Ja. Mein Punkt ist auch gar nicht, dass es in Amerika besser ist. Das glaube ich auch nicht. Das ist interessanterweise gar nicht so richtig messbar, dass man also, was weiß ich, Länder, die Strukturen haben, wo mehr Förderung ist, dass da irgendwie interessantere Musik gibt. Also das scheint irgendwie voneinander losgelöst zu sein. Also Länder wie Großbritannien oder USA, wo es super hart ist, da gibt es sehr interessanten Output und dann aber auch wieder sehr erfolgreiche Bands mit einer großen Strahlkraft, Reichweite, inspirierend für andere Leute. Und dann gibt es Länder, wo es viel Förderung gibt, aber wenig interessantes Zeug.
Ja.
Also das, da scheint es nicht so eine richtige Korrelation zu geben.
Aber stell mir jetzt so vor, gestern hatten wir diesen Session-Opener. Ja. Hätte es dafür für alle Leute den Probetag irgendwie auch noch Geld gegeben, so einen Tag vorher. Man trifft sich schon vorher und es gibt noch Hotel oder was weiß ich. Dann ist doch klar, dass das Opener-Set viel besser ist.
Also ja, klar,
noch,
aber das
wir
ist,
haben natürlich mega gespielt, aber das wäre doch noch geiler
gewesen. Ja, aber das ist ein No-Brainer. Das müssen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Das natürlich ist immer heißt her mit der Kohle.
Ja.
Und je mehr Geld, umso besser.
Die Kultur besser.
Ja, also das ist doch klar. Also bestimmte Kultur gäbe es ja gar. Also es gibt ja kein Klassikorchester ohne Subventionen.
Ja, genau.
Also das ist ja völlig klar.
Ja.
Und es soll auch irgendwie natürlich Strukturen geben, dass die irgendwie allen künstlerische Tätigkeiten erleichtern.
Ja.
Das steht gar nicht so richtig zur
Debatte. Das steht nicht zur Debatte, okay.
Nein, also da gibt es ja gar nicht so einen richtigen Dissens
drüber. Ja. Naja, um das mal ein bisschen einzufangen, wir haben noch keinen besseren Begriff als die Gescheiterten gefunden, aber ich glaube schon, dass die Gescheiterten sich etwas weniger gescheitert fühlen würden, wenn die Berufe, die sie dann ausüben, die, was dann als Klangtapetenmusiker beschrieben wird und so, wenn der Lohn höher wäre. Ich glaube, dann wäre die Diskussion gar nicht so zwingend. Ich glaube, dass es schon oft dran hängt, so wenn Leute gut Geld verdienen mit dem Kram, den sie machen, dann fühlen sie sich, glaube ich, nicht so gescheit.
Genau,
so.
Aber darauf wollte ich ja vorhin hinaus. Also den Punkt umkreisen wir. Also der ist völlig klar. Der Punkt, dass finanzielle Sicherheit, hoher ökonomischer Status die allgemeine Zufriedenheit eines Künstlers verbessert.
Ja.
Das ist völlig klar. Der andere Punkt ist ja aber mit den, und so verstehe ich das auch mit den Musikschullehrern und Klangtapetenmusikern, dass viele Musiker das Gefühl haben, ich mache hier irgendwie nicht das, was ich eigentlich machen wollte.
Ja.
Und natürlich kannst du das auch ökonomisch zurückführen, dass man sagt, keine Ahnung, wenn es jetzt ein ganz hohes Grundeinkommen gäbe für jeden Künstler, jeder könnte einfach mit seinem neues Projekt ab und zu mal auftreten von 5 Leuten und hätte sich dadurch finanziert, dann wären wahrscheinlich auch alle glücklich. Ja, also auch das kann man sicherlich irgendwie auf Ökonomisches zurückführen, aber es ist, glaube ich, ja auch nur ein Teil der Wahrheit, dass es, glaube ich, einen starken Wunsch gibt, als Musiker stattzufinden in einem Rahmen, wo man das Gefühl hat, hier möchte ich auch sein.
Ja.
Also, weil ich glaube auch, wenn ich jetzt für eine Theatervorstellung 3.000 Euro bekommen würde und von 3.000 Euro kann ich ja locker eine Woche leben, und dann müsste ich nur einmal...
Ich nicht.
Ich ja, bei dir wird's knapp, aber dann müsste ich ja nur einmal die Woche in der Theatershow spielen. Nein, Spaß beiseite, aber wenn mir das Theaterstück trotzdem nicht gefällt, ja gut, dann hätte ich wieder Zeit, was anderes zu machen.
Ja.
Okay, ja gut, also irgendwie, mir kommt so ein bisschen läppsch vor, jetzt, mich jetzt in so ökonomischen Utopien da zu verlieren und zu sagen, das Schweinesystem, ja gut, dann wäre alles besser. Aber
Na, davon kommen wir ja her. Also ich frage mich nur, warum fühlen sich die Gescheiterten gescheitert? Also warum gibt es diesen Begriff überhaupt? Warum wird der da überhaupt, warum erscheint der in unseren DMs? So, und das muss ja ein Gefühl sein, was es gibt. So, ja. Also das glaube ich schon. Ist ja nur meine Frage oder meine These. Hat das was einfach letztlich damit zu tun, dass, ich meine, dass ein Musikschullehrer schlecht bezahlt ist, das macht für niemanden Sinn. Ja. Das macht für unsere Gesellschaft, macht das keinen Sinn. Ja. Es wäre vollkommen legitim für alles, was wir wollen, so gesellschaftlich, wenn die Leute viermal so gut bezahlt wären. So, es macht keinen Sinn. Auch ökonomisch könntest du es rechtfertigen. Ja. Jeder Euro, der in die Bildung fließt, kommt um das Siebenfache zurück in die Staatskasse. So.
Ja.
Also Leute, die quasi solche wichtigen Berufe ausüben, wenn denen mit dem Lohn auch gezeigt wird, dass das wirklich auch etwas ist, was sinnstiftend für viele Menschen ist und auch etwas bringt, und das kann nur über den Lohn transportiert werden, dann, glaube ich, ist die Frage des Gescheiterten, also wir diesen Begriff gar nicht benutzen. Das ist ja nur mein Take, aber ich weiß schon, du hast nicht Bock ewig auf diese ökonomischen Debatten irgendwie.
Keine Ahnung, aber auch der Beruf des verbeamteten Musiklehrers an einer staatlichen Schule, der ist ja zum Beispiel sehr gut bezahlt.
Ja.
Es gibt ja kaum mehr finanzielle Sicherheit als der Beamtenberuf in Deutschland. Kann es trotzdem sein, dass sich ein Musiklehrer an der Schule gescheitert fühlt, weil es ihm einfach keinen Bock bringt, weil die Arbeitsbedingungen kacke sind. Weil dann kommen wir vom einen Punkt zum nächsten. Wenn das Ökonomische gegeben ist, können die Arbeitsbedingungen scheiße sein.
Mhm. Genau.
Also, und da sind wir aber immer bei so externen Systemfragen. Ich weiß, die sind wichtig und ist auch richtig, die immer wieder zu artikulieren. Aber irgendwie ist mir das dann doch gerade zu wenig coachig. weil ich brauche jetzt eine Perspektive. Ich brauche eine Perspektive vor der Revolution, weißt du?
Und an dem Coach-Content stört mich natürlich, dass dadurch suggeriert wird, dass du es aus deinem eigenen heraus alles irgendwie auch schaffen kannst. Und das sagen halt immer Leute, die ökonomisch eigentlich ganz gut dastehen.
Ja.
Die transportieren natürlich dieses Narrativ immer ganz gerne. So.
Ja.
Also das ist ja wie mit der Glücksforschung. Die Glücksforschung stellt immer wieder fest, dass Leute da besonders glücklich sind, wo sie zufälligerweise Geld haben.
Ja, aber ich verstehe das. Und das ist auch so, den Punkt hast du auch. Und da hast du auch meine komplette Solidarität. Wie gesagt, ich finde es auf eine Art so ein bisschen läppsch, weil ich da irgendwie nicht weiterkomme, weil auch ich in meinem Leben, also ich will mich hier wirklich nicht darstellen als irgendwie hier den Felix, den Superglücklichen, der jetzt irgendwie jeden Tag frohlockend durch die Gegend läuft. Also ich finde es irgendwie ganz gut, so.
Ja.
Aber ich bin auch alles andere als finanziell abgesichert.
Mhm.
Also ich erwarte kein großes Erbe oder sowas, was mir irgendwie die Rente finanziert. Ich lebe als Freiberufler auf gutem Niveau in sehr prekären Verhältnissen.
Ja.
Also weil ich im Prinzip auch davon abhängig bin, dass ich irgendwie, keine Ahnung, in Zusammenhängen Musik mache, wo ich irgendwie auch dann ab und zu damit Geld verdiene. Das ist weit entfernt von einem verbeamteten Musiklehrer am Gymnasium.
Ja.
Also, der hat einfach eine ganz andere Sicherheit. Oder auch selbst jemand, der vielleicht, weiß ich nicht, weniger Jahreseinkommen hat als ich, aber eine Festanstellung, eine unbefristete Festanstellung mit Urlaubsanspruch und Krankengeld und Rentenansprüchen und sowas, der ist im Prinzip weniger prekär als ich.
Ja.
Obwohl hier jetzt so ein schöner Computer und ein...
Ja, hier stehen auf jeden Fall ein paar teure Instrumente.
Ja, und genau, da kann man natürlich denken, wow, aber ich lebe auch in prekären Arbeitsverhältnissen. Aber ich probiere ja gerade der Sache auf den Grund zu kommen, können wir nicht irgendwie Zufriedenheit oder ungescheitert fühlen als Musiker mal irgendwie auch auf der Ebene besprechen, wo es nicht nur ökonomisch ist. Also weil ich das interessanter finde. Also jetzt, okay, jetzt mal Hosen runter. Also Kontoauszug, nein, Quatsch. jetzt mal unabhängig vom Geld. Wir machen hier diesen Podcast.
Ja, machen einen Podcast, ja.
Und wir verdienen nicht besonders viel Geld mit diesem Podcast.
Ja, das behaupten wir zumindest.
Behaupten wir. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden wirklich, also Stundenlohn runtergerechnet für diesen Podcast ist sehr schlecht.
Sehr schlecht.
Ja. So, trotzdem machen wir das
und
empfinden das als sinnhaft.
Ja, genau. Aber wir machen es ja auch, weil wir die Zeit dafür haben.
Ja, aber trotzdem, vielleicht wie auf der Session spielen. Und dieser Podcast ist ja auch so ein bisschen wie eine Band. Ist ja ein bisschen wie eine Feierabendband haben. Ist ein bisschen wie Ernest and the Band. Generation Oxmox, Hörer wissen mehr. Wir treffen uns ja einmal die Woche im Proberaum und nehmen einen Podcast auf. Und es fühlt sich ja sinnhaft an.
Ja, genau. Also das kommt natürlich aber vor allem durch die Rückmeldung zustande, oder?
Durch die Resonanz.
Durch die Resonanz, ja.
Ich würde sagen, einmal durch die Resonanz. Die ist aber stark gekoppelt an eine sinnliche, intellektuelle Erfahrung und Befriedigung, die man auch durch das Erstellen dieses wunderbaren Kulturprodukts hat.
Ja, aber wenn das niemand erkennen würde, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Also es reicht nicht, dass wir beide uns sehr klug finden. Es ist schon schön, wenn im Jazzclub dann gestern jemand auftaucht und sagt, das war ein guter Gedanke, den du da formuliert hast.
Hat jemand, gab es Feedback im Jazzclub?
Ja, ja.
Wirklich?
Ja, aber das kam natürlich zu mir.
Ach, wirklich? Okay.
Ja. Ja, so geil. Ich wollte vorhin nicht die Mail weiter vorlesen, wo du über einen grünen Klee gelobt wirst und jetzt, jetzt hau ich hier raus.
Ah, okay, interessant. Wahrscheinlich hat er uns verwechselt.
Ja.
Man kann die Stimmen ja auch schlecht auseinanderhalten. Ja gut, vielleicht kann ich dich damit aus der Reserve locken. So, wir haben natürlich epische Aufrufzahlen bei diesem Podcast. Mhm. Haben natürlich aber auch beide trotzdem das Gefühl, es könnte auch noch mehr sein.
Ja klar, wir könnten der beste Podcast Deutschlands
also
sein.
Es gibt ja immer noch...
Das will ich eigentlich.
Genau, also wir sind jetzt so auf dem Niveau von Gemischtes Hack, aber wir könnten auch Schulz und Böhmermann.
Ist Gemischtes Hack nicht über den...
Oder, ach so, ja gut, okay, wir sind True Crime irgendwas, ja. Jazz True Crime, aber wir könnten,
wir können auch keine Jerogen halt.
Ja, genau, wir könnten.
Deutsche Jerogen.
Deutsche Jerogen. Also, das ist, genau, das ist natürlich schon ein Gedanken, die wir haben, aber trotzdem, interessanterweise, scheint das ja nicht so wichtig zu sein. Weil Feedback, sinnliche, intellektuelle Erfahrungen, Erlebnis drumherum, irgendwie rechtfertigt das ja für uns die Arbeit, die wir uns hier machen.
Redest du jetzt doch von dieser sogenannten Selbstverwirklichung, die dann irgendwie...
Ja. Ja. Aha, vielleicht, wenn du das so nennen möchtest. Ja, okay, also Entschuldigung, mir ist ein Ja entlockt worden von dir, ohne groß drüber nachzudenken. Also ich finde, dieser Podcast ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man für sich selber das Gefühl hat, etwas Sinnhaftes zu tun, was ökonomisch nicht wirklich ansatzweise entgolten wird.
Ja, und der Coach-Content in dieser Erkenntnis ist der, du musst Dinge tun, die dich selbst glücklich machen, oder?
Vielleicht. Nee, ich weiß es nicht.
Und das kommt ja weniger läppisch vor als diese ökonomischen Fragen, die ich aufgerufen habe.
Ja, ich will die zumindest nebeneinander stehen haben.
Ja. Ja, ja. Sollte man vielleicht auch.
Das habe ich, glaube ich, mit Curtis und der Session vorhin versucht.
Ja, wenn es um so eine Idee von Beratung jetzt geht. Dann
Consulting, sagen
wir. Consulting, dann muss man das halt einfach mit einpreisen, dass darin steckt, du kannst es aus dir heraus schaffen. Und da, wenn man das jetzt mal gesellschaftlich analysiert, eigentlich eine liberale Position, die nicht nachzuweisen ist, gesellschaftlich. Es ist nicht nachzuweisen. Das, ne, das sagen Leute, die bessere Startbedingungen haben, zu denen wir auch gehören, so immer gerne. Das, ja, ist so.
Ich roll jetzt die Augen schon wieder, weil jetzt schon wieder hier, jetzt kommt wieder dieser ganze.
Ja, du weißt, dass ich recht habe und du willst halt eigentlich, möchtest du so einen Consulting-Podcast machen.
Nein, ich möchte nur mal an den Punkt, ich finde diesen Begriff, etwas geschafft zu haben, den finde ich eigentlich völlig unnütz, sondern ich finde eigentlich viel interessanter den Punkt, überhaupt etwas zu machen. Also etwas gemacht zu haben und nicht geschafft zu haben.
Ja.
Weil es ist doch im Prinzip so, wenn ich jetzt 5 Tage die Woche irgendwas machen würde, was mir gar keinen Spaß macht, aber trotzdem einmal die Woche diesen Podcast mache und dann noch auf der Session spiele, ja, hätte ich trotzdem eine Sinnhaftigkeit in meinem Leben, die jenseits von was Ökonomischem ist.
Ja, aber du brauchst ja Geld dafür, um das dir leisten zu können.
Ja, das ist doch, ich glaube, jetzt schaffe ich das langsam so ein bisschen klar zu ziehen. Das ist doch gerade der Punkt, dass man doch mal diese Erwartungshaltung, also ganz viele Leute in dieser Gesellschaft verdienen Geld mit irgendwas, was ihnen keinen Spaß macht oder Mittelspaß.
Mhm.
Das muss doch auch, das will ich glaube ich auch so ein bisschen sagen, das muss doch auch als Musiker irgendwie eingepreist sein.
Ja, ich glaube, ist es auch. Nur bei Musikern wird damit argumentiert, dass es dann doch okay sein muss, dass du weniger Geld kriegst.
Ja, ach,
das ist richtig. Also, weil klar, wir reden doch jetzt von einem Berufsbild, wo halt nicht immer alles Spaß macht.
Genau.
Genau. Und darauf haben wir uns doch jetzt irgendwie geeinigt. Hm. So, warum wird dann trotzdem damit argumentiert, dass in so künstlerischen Berufen, und obwohl es eigentlich auch Arbeiterberufe sind, also, dass dann gesagt wird, ja, aber dadurch, dass es da ja diese Perspektive der Selbstverwirklichung gibt, ist es ja auch in Ordnung, dass du weniger bist. Wo ist denn dann der Unterschied bei diesen Berufen, die wir jetzt sozusagen beschrieben haben, zum, was hattest du vor, Friseur? Wieso ist der da so groß? Ich verstehe das nicht so richtig. Weil das sind doch beides Dienstleistungsberufe, wo beides nicht 10 von 10 ist.
Ja, genau, aber wieso fühlen die Musiker sich so oft gescheitert und die Friseure nicht?
Ja, aber ich habe nicht so viele Friseurfreunde. Ich hänge in meiner Bubble fest. Ja.
Du musst raus aus deiner Bubble.
Wieder zu Ferdi gehen, ne? Hat er immer guten Talk.
Ja.
Liebe Grüße.
Shoutout.
Der wird bestimmt den Jazz-Podcast.
Ich will nur da mal hin. Ich habe das Gefühl, da sind Musiker irgendwie dünnhäutiger. Die fühlen sich auch einfach schneller gescheitert. Mhm. Kann das sein? Also auch aus Gründen. Ökonomische Gründe, ja, Sicherheit, Ökonomie, ja. Struktur. Das haben wir gesagt, nenne ich alles nochmal. Ja. Trotzdem, also wir haben jetzt hier Freitagnachmittag in dem Moment, wo wir aufnehmen. Und gestern am Donnerstag war die Session. Quasi diese Dinge, die wir jetzt gemacht haben, Session spielen und Podcast aufnehmen, sind ja zwei Sachen, die jetzt uns ökonomisch nicht groß voranbringen. Trotzdem fühlt sich das an wie so eine Insel der Sinnhaftigkeit in dieser Kalenderwoche.
Ja.
Ja. Das möchte ich nur einfach mal auch wertschätzen, dass, und ich fühle mich erstaunlich ungescheitert, obwohl ich ja gestern Abend auch einen hochbezahlten Jazzkick mit Joshua Redman hätte spielen können und heute einen Podcast, der von Spotify gesponsert wird, hätte aufnehmen können.
Ja.
Und das, was mich dann ökonomisch auch nochmal richtig vorangebracht hätte. Trotzdem fühle ich mich gerade sinnhaft und ungescheitert, obwohl das fehlt. Obwohl ich keinen Spotify-Deal habe und nicht mit Joshua Redman gespielt habe.
Ja.
Ich will das nur mal so zulassen als Gedanken, weil ich ein bisschen drauf hinaus will, irgendwie gibt es ja nochmal Ebenen der Glückseligkeit im Musikerberuf jenseits von Ökonomie.
Ja, das stimmt. Genau. Ich kann es nicht so richtig loskoppeln von der Tatsache, dass auch das mit ökonomischen Realitäten zusammenhängt, aber da rollst du schon wieder mit den Augen.
Ja, weil es irgendwie so klar ist.
Ja,
weil es genau, irgendwie klar ist.
Aber genauso ist, muss es doch klar sein, dass wenn wir Coach-Content liefern und sagen, das und das hat bei mir so und so funktioniert und irgendwann hat es dann irgendwie geklappt und so, da steckt ja auch drin, dass halt, wenn es nicht klappt, dann bist du eigentlich selber schuld, weil du halt quasi diese ganzen Beratungsmöglichkeiten, die es ja gibt, diese ganzen Tricks, die du dir quasi ja aneignen kannst, nicht in einer Weise beherzigt und umgesetzt hast.
Ja.
Und das ist ein Problem, finde ich. Also dann zu sagen, ja, die Leute sind dann am Ende selbst schuld.
Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Ich möchte nur eine Perspektive aufmachen oder einen Blickwinkel auf die eigene Musikerexistenz vor der Revolution, nenne ich das jetzt mal polemisch. Weil das hatten wir auch, glaube ich, in der großen Coach-Folge. Das ist alles richtig mit den schlechten Löhnen und der ökonomischen Unsicherheit. Aber ich muss doch eine Möglichkeit haben, durch mein Musikerleben zu gehen und nicht die ganze Zeit mich als Opfer der Verhältnisse zu fühlen. Weil ich glaube, dass das mit mir selber nichts Gutes tut, wenn ich das Gefühl habe, ich bin machtlos. Ja. Auch wenn das nicht stimmt. Auch wenn Erfolg Zufall ist, Connections, Startbedingungen, das ist alles völlig klar. Nur trotzdem, aus meiner Sicht, tut es der Seele nicht gut, so ranzugehen.
Mhm.
Oh, scheiße, jetzt gibt's nächste Woche 10 neue Jazz-Podcasts.
Warum?
Weil jetzt alle auch einen Podcast machen. Weil das so viel Spaß macht anscheinend.
Ach so, weil die Leute merken, dann können sie sich selbst verwirklichen.
Ja.
Ah, ja. Das hätten wir denen nicht sagen sollen.
Scheiße, danke. Sind wir geliefert.
Genau, also ich bin Teil dabei dir, aber genau, du hast ja gesagt, das ist ja dir alles so ein bisschen zu wenig Coach-Content und so. Du bist ja gerne mit dabei, wenn es um hier mal einen guten Tipp geht und so.
Ja.
Stimmt, diese Idee, jeder ist seines Eigenglückes Schmied, ne? Das ist eine liberale Position, die auf Unwahrheiten beruht. Dass wir das denken, dass wir da drin schon so verhaftet sind und unser Algorithmus voll damit ist, liegt eigentlich daran, dass wir selber eigentlich ja auch nie wirklich bis zu Corona irgendwie Politik für uns erfahrbar gewesen wäre. Also wenn, dann restriktiv in Corona. Ja. So. Und dann kommt man natürlich schnell zu so einem, ja, wenn äußere Umstände nie irgendwie einen Einfluss auf das Bildungssystem oder irgendwas hat, was mit deinem täglichen Leben zu tun hat, dann kommst du natürlich schnell in so einen Gedankenmuster rein, dass du denkst, ja, ich selber bin derjenige, der es richten kann und so. Und ja, wir erkennen in der Glücksforschung, dass gerade da die Leute am glücklichsten sind, wo eigentlich Politik für mehr Verteilung sorgt und Einkommensunterschiede nicht so hoch sind und so. Das ist leider mit Studien nachweisbar.
Ja, meinetwegen. Ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass wir jetzt bei diesem weiteren kläglichen Versuch einer Coachfrage eigentlich genau bei demselben genau da angekommen.
Mir war es schon ein Anliegen, da noch mal drauf einzugehen, so, weil ich dachte, da haben wir so ein paar Perspektiven ausgelassen. So, Und ich habe dir immer zu viel zugestimmt, das lasse ich nicht mehr zu.
Nee, ist okay. Also ihr könnt euch jetzt natürlich mit Lambert in den bewaffneten Widerstand könnt ihr gehen. Oder
naja, ich würde natürlich mit Saxophonen und Trompeten kämpfen, ist ja klar.
Ich glaube, wir müssen da jetzt auch mal raus.
Ja.
Jazz und Gewalt ist natürlich ein Thema, was uns immer interessiert.
Das ist immer interessiert,
Ganz interessante Geschichte. Ben Webster, Tenorsaxophonist, galt auch als aufbrausend, auch gerne mal einen kleinen gezwitschert, hat bei Duke Ellington gespielt in der Band. Und dann haben die wohl einen Streit gehabt. Ich habe recherchiert, was genau der Streit war. Angeblich durfte Ben Webster mal Klavier spielen, so in der Probe. Und dann hat der Duke irgendwann gesagt, okay, jetzt ich wieder. Und Ben Webster war irgendwie sauer. Und dann haben die sich irgendwie wohl gezankt. Worauf es hinauslief, dieser eskalierende Streit zwischen Duke Ellington und Ben Webster, bei dem Ben Webster dann aus der Band flog, war, dass Ben Webster mit einer Schere den schönsten Anzug vom Duke Ellington zerschnibbelt hat. Aus Rache. Also pass auf, dass Luca dir nicht die Hörner abschneidet eines Tages. Das fand ich sehr interessant. Also einfach mal, wenn es irgendwie Dissens gibt in der Band, mal die Schere rausholen. Den feinsten Zwirn.
Den feinsten Zwirn, ja.
Ja, da können wir viel draus lernen.
Deine Bomberjacke, die wird auf jeden Fall zerschnitten, wenn du nächstes Mal wieder so ein scheiß Solo spielst.
Schnipp, schnapp. Ja, so schnell geht das. Also, das fand ich interessant.
Sehr gut. Ja, so eine heitere Note, mit der wir vielleicht mal enden können, oder?
Richtig.
Ja, ich würde sagen, dann mit absolut swingenden Grüßen mal wieder, oder?
Es muss kleben.
Es muss kleben, genau. Ciao, ciao.
Tschüss. Gut.